Von 4 auf 70 Leute im Vertrieb in 12 Monaten.
Genau. Wenn ich nicht im ersten Jahr eine Million ARR mache, dann ist das für mich gefloppt.
Wir sind über Millionen gelandet. Ich möchte nächstes Jahr die 100 Millionen knacken. Teilweise haben wir ja wirklich auch Leute innerhalb von einer Woche wieder nach draußen gesetzt. Ich hatte dann wirklich 3 Wochen täglich 20 Stunden gearbeitet.
Wie nutzt du selber KI, um mehr zu schaffen, als du noch vor 5 Jahren geschafft hast an einem Tag?
Ich denke, als CEO musst du es schaffen, nicht in der Firma selber mitzuarbeiten.
Wann ist der richtige Moment für diesen Wechsel? Dash Zero ist in nicht mal 3 Jahren zur Milliardenbewertung gewachsen. Von 0 Euro Umsatz auf über 10 Millionen Euro Umsatz. Auf 110 Millionen Dollar in der neuesten Finanzierungsrunde Funding, das dazu kam zu den schon circa 40 Millionen davor. Also 150 Millionen Dollar Funding nach 3 Jahren. Milliardenbewertung, über 10 Millionen Euro Umsatz und von 4 auf 70 Mitarbeitenden in den letzten 5 Monaten gewachsen oder vielleicht auch 6 Monaten. Mirko Novakovic baut da gerade eine Rakete. Und hat zuvor Instana gebaut, an IBM verkauft für 500 Millionen Euro, Dollar. Und jetzt mit Dash Zero Observability, Monitoring. Was passiert eigentlich alles in deiner Software? Was funktioniert nicht? Und das ganze Reporting, dass ihr auch wirklich ein Produkt baut, was stabil ist und live ist. Wir sprechen heute darüber, wie sie so schnell wachsen konnten, wie sie ihre Deals strukturieren und wie sie das Vertriebsteam ausbauen und vieles mehr. Weil diese Geschwindigkeit, die Mirko und sein Team an den Tag legen und diese Flexibilität, die auch Mirko hat, wo er sagt, hey, ich wollte eigentlich die Entscheidung so treffen. Dann kam aber eine Chance und die musste ich beim Schopf greifen und deswegen sieht die Firma heute ganz anders aus, als ich es ursprünglich mal dachte, ist faszinierend und etwas, was du dir eigentlich auch abschauen musst. Deswegen freue ich mich sehr, dass Mirko heute wieder bei Unicorn Bakery zu Gast ist und so richtig tiefe Einblicke in das aktuelle Hyperwachstum von Dash Zero gibt und zeigt, wie man aus Deutschland heraus, wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, es ist trotzdem eine US-Entity, aber aus Deutschland heraus eine absolut geile Firma baut. Du hörst Unicorn Bakery, mein Name ist Fabian Tausch und wir starten mit einer Referenz auf die letzte Folge, denn Mirko hat gesagt, wer in dem ersten Jahr nicht 1 Million ARR knackt, sollte seine Firma einstampfen und deswegen müssen wir natürlich rausfinden, ob er im ersten Jahr die Millionen geknackt hat. Viel Spaß mit dieser Episode. Mirko, willkommen zurück bei Unicorn Bakery. Die letzte Episode hat quasi damit geendet oder hatte als Kernstatement, dass du gesagt hast, hey, wer im ersten Jahr nicht 1 Million Umsatz knackt, wenn er B2B-Software macht, sollte es einfach sein lassen. Deswegen, ihr seid jetzt so um die 2 Jahre alt, habt ihr im ersten Jahr die 1 Million Umsatz geknackt. Bevor wir mit Mirko und der Skalierung von Dash Zero weitermachen, kurz zu Safdesk, unserem heutigen Partner und einem Thema, das jeder Gründer kennt, aber niemand sexy findet. Buchhaltung. Sei mal ehrlich zu dir selber. Wie viele Stunden pro Woche sitzt du inzwischen an Sachen, für die du eigentlich nicht gegründet hast? Rechnungen, Belege, Umsatzsteuer, Finanzamt. Und die Zeit für administrative Aufgaben nimmt mit dem Wachstum stark zu. Bei uns im Team zum Beispiel allein durch den Fakt, dass wir teils hunderte Belege monatlich produzieren und dementsprechend kategorisieren und verarbeiten müssen. Dagegen hilft am Ende nur eins: Tools, auf die du dich verlassen kannst. Und beim Thema Buchhaltung verlasse ich mich seit 9 Jahren auf Safdesk. Rechnungen erstelle ich damit in 2 Minuten, scanne meine Belege und habe mein Banking direkt angebunden, sodass die Abläufe reibungslos sind. Und mein Steuerberater greift über Dativ nahtlos darauf zu. Inzwischen experimentiere ich auch immer mehr mit der API, um durch künstliche Intelligenz ein paar der Prozesse zu automatisieren. Da bin ich zwar manchmal technisch noch zu sehr Laie, aber mit den KI-Coding-Tools wird es langsam, aber sicher besser. Und gerade gibt es bei Safdesk bis zum 31. März noch 60% Rabatt auf den 12- oder 24-Monats-Vertrag. Den Link findest du in den Shownotes oder unter unicornbakery.de/safdesk. Ich nutze Safdesk, wie gesagt, bereits seit 9 Jahren, kann die Software also wirklich empfehlen und teste sie in ihren Funktionen auch immer wieder auf Herz und Nieren, um zu schauen, ob man noch etwas optimieren kann. Dabei bin ich sicher noch nicht ans Limit gestoßen, aber ich lasse dich wissen, wenn mir neue Sachen auffallen. Sicher dir noch bis zum 31. März 60% auf deinen 12- oder 24-Monats-Tarif bei Safdesk. Safdesk schreibt sich übrigens S-E-V-D-E-S-K. Nun aber wieder zurück zu Mirko und der verrückten Geschichte von Dash Zero in nicht mal 3 Jahren zur Milliardenbewertung.
Auf jeden Fall.
Kannst du sagen, wie?
Aber vielleicht muss ich auch nochmal korrigieren. Ich sage immer, im ersten Jahr ab Verkauf. Ne? Mhm. Also wenn du startest, das Produkt zu verkaufen, dann solltest du im ersten Jahr auf 1 Million Umsatz kommen. Mittlerweile, wenn ich so Vorträge halte, sage ich sogar 3. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass AI das nochmal accelerated hat. Ne? Dass die Erwartungshaltung auch in der Venture Capital Branche anders ist. Ne? Und das auch nochmal sozusagen als Side Note. Ich rede natürlich über Venture Capital finanzierte High Growth Unternehmen. Du kannst natürlich auch einen anderen Weg wählen und sagen, ich wachse langsamer, bootstrapped, alles gut. Aber wenn du Venture Capital haben willst, dann musst du mittlerweile so eine Trajectory aus meiner Sicht zeigen.
Habt ihr die 3 Millionen im ersten Jahr geknackt?
Haben wir auch geknackt, ja.
Sagst du, wo ihr rausgekommen seid?
Wir sind über 5 Millionen gelandet, ja, das kann ich sagen, als Größenordnung. Und dann noch relativ schnell dann, also Ende letzten Jahres und dann jetzt auch relativ schnell die 10 Millionen geknackt. Also wir wachsen gerade ziemlich schnell.
Also zwischen Ende letzten Jahres und Stand heute, wir sind jetzt noch nicht mal ganz Mitte März, also nur, dass man das einordnen kann, das sind so 4-5 Monate, die seitdem passiert
genau,
sind.
Genau, also wir haben schon mehr als verdoppelt unseren Letztjahresumsatz und glauben sogar, dass wir den im ersten Quartal verdreifachen können. Also wir haben dann sozusagen schon im ersten Quartal den Umsatz von letztem Jahr verdreifacht.
Halleluja. Warum? Was passiert gerade, dass ihr diese Geschwindigkeit an den Tag legen könnt?
Oh Gott. Also da gibt es ganz viele Punkte, können wir gerne drüber reden. Also ich glaube, erstmal braucht man natürlich einen Markt. Wir sind in einem Markt, Observability heißt die Kategorie, kennen viele nicht, aber es geht um die Überwachung von Anwendungssystemen und Plattformen. Und der ist ca. 40 Milliarden groß, der Markt. Also der jährliche Umsatz im Observability ist 40 Milliarden, ist damit wahrscheinlich eine der Top 3 Softwarekategorien, neben Cybersecurity und Infrastructure an sich. Und das ist erstmal gut, weil der Markt ist da. Das heißt, du kannst dir in so einem Markt eigentlich eine kleine Nische aussuchen. Ich sage jetzt mal, wenn du sagst, ich adressiere nur 1%, sind es immer noch 400 Millionen. Das ist schon mal gut, weil man den Markt nicht kreieren muss. Dadurch können wir auch schnell sein. Manchmal bist du ja in einem Blue Ocean, also hast keine Konkurrenz, aber dafür musst du den Markt kreieren. Es gibt keine Budgets. Bei uns ist eigentlich immer ein Replacement. Also kein Kunde hat nichts in dem Bereich. Wenn wir reinkommen, ersetzen wir praktisch einen anderen Vendor. Mhm. Und das heißt, es gibt schon ein Budget. Ja? Und das macht die Sache viel einfacher.
Kurze Ergänzung, also Blue Ocean Strategy, wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Aber Blue Ocean heißt, es gibt quasi noch keinen Wettbewerber in diesem Markt oder ganz, ganz wenig. Red Ocean wäre Lieferdienste. So einfach als Beispiel. Gibt es ganz viel, gibt es sehr etablierte Player, die schwer einfach mal zu besiegen sind, weil sie ein Monopol ähnliche Struktur gebaut haben. Ich glaube, alle davon würden sagen, dass sie kein Monopol haben. Aber es ist zumindest so, dass es brutal schwer ist wegen viel Wettbewerb. Und es kann auch sein, dass wenn einfach 100 Firmen gleichzeitig starten, das trotzdem ein Red Ocean ist, weil die sich einfach gegenseitig versuchen, natürlich aus dem Rennen zu nehmen.
Genau, es ist ja auch die Frage, ob du irgendein Scaling oder einen Mode hast, den du dann nicht mehr besiegen kannst in so einem Markt. Es gibt ja Märkte, da gibt es Player, die, sag jetzt mal Suchmaschinen, weiß nicht, was Google da hat, aber 95% Market Share, da ist schwer reinzukommen. Aber bei uns jetzt zum Beispiel so, der größte Player in dem Markt ist Datadog. Mhm. Der macht ungefähr 4 Milliarden Umsatz. Ich sprach gerade von einem 40 Milliarden Markt. Das ist der größte Player, hat 10%. Mhm. Ist also ein sehr scattered Market. Also es ist nicht so, es gibt keinen Winner takes it all. Gibt ganz viele Player, auch viele, die im Milliardenbereich Umsatz liegen. Und das macht die Sache ein bisschen einfacher. Wir kämpfen ja nicht gegen den einen mit einer riesen Moat, sondern dadurch, dass sich Technologie weiterentwickelt, hast du eigentlich immer eine Chance, in diesen Markt einzutreten. Und der ist auch unheimlich liquide. Also es passiert viel, viele Player werden gekauft. Zuletzt Kronos 4, es war auch ein Konkurrent von uns, ist von Palo Alto Networks, für 3,6 Milliarden gekauft worden. Ja, also es passiert immer was und das macht den Markt eigentlich so spannend. Ja.
Du sagst, es gibt eigentlich immer schon ein Budget dafür, es gibt immer schon jemanden, der es vorher gemacht hat und ihr löst quasi ab. Das heißt, die Gespräche sind nicht, der Kunde weiß noch gar nicht, dass er das Problem hat. Und klar, es gibt natürlich die Firmen, die neu starten, die dann sagen, hey, wir fangen das jetzt mal mit an und da wollt ihr wahrscheinlich auch früh dabei sein, um irgendwie mitzuwachsen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Große, die sagen, hey, wir gucken einfach nur, was ist die bessere Lösung für Observability und Monitoring unserer Software, um zu wissen, oder unserer gänzlichen technischen Lösung und Suite, um zu sehen, läuft alles und wenn es nicht läuft, dass wir es erstens selber rausfinden und zweitens auch ganz schnell wissen, wo die Probleme sind. Genau. Was ist da der Vorteil im Vertrieb und was ist der Nachteil? Also wo ist das Vorteil, wo ist das Nachteil, dass es so ist und nicht ein neuer Markt?
Ja, der Vorteil ist, dass du irgendwo reinkommst und wenn wir jetzt ein Unternehmen reinkommen, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist egal welchen, nehmen wir mal irgendeinen Delivery Hero hier in Berlin, ist kein Kunde von uns, die nutzen Konkurrenten, das weiß ich. Aber wenn ich da jetzt reingehe, dann gibt es da einen Head of Observability oder jemanden, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, ich habe schon mal jemanden, der für das Thema mit einem ganzen Team wahrscheinlich verantwortlich ist. Das ist schon mal vorteilhaft, weil ich kann den genau finden, adressieren, kennenlernen, in Kommunikation treten. Bei einem Blue Ocean weißt du ja vielleicht gar nicht genau, wer dein Buyer ist. Es gibt noch keinen Verantwortlichen dafür, weil es das Thema gar nicht gibt. Das heißt, du musst erstmal jemanden finden, der sich dafür interessiert und Ownership hat. Wir gehen rein und wir müssen eigentlich nur die Personen finden, die für das Thema Observability verantwortlich sind, nur in Anführungsstrichen. Und dann hat der schon ein Budget, der nutzt ja ein Tool, ja, und dann muss man mit denen reden, gucken, gibt's Probleme, wo sehen die noch Challenges, was sind zukünftige Themen, AI verändert gerade Observability auch total, es gibt eine ganz neue Kategorie, heißt AI SRE Agents, bestimmt 100 Startups gerade auf dem Markt, die versuchen, einen AI-gesteuerten SRE zu bauen, der dir beim Troubleshooting hilft,
Root Cause Analyse. Was ist ein SRE für alle?
Software Reliability Engineer. Das ist etwas, was eigentlich durch ein Buch von Google bekannt geworden ist und wo man eigentlich früher hatte man eher so Operator und heute sind das eigentlich mehr oder weniger Software-Ingenieure, die dann die Plattform und den Betrieb übernehmen. Mhm. Das ist heute hoch geskriptet. Infrastructure as Code nennt man das. Das heißt, die Dinge werden eigentlich in der Cloud wie Software wird so eine Infrastruktur heute behandelt. Und dadurch hast du eine ganze Kategorie SREs, heute auch teilweise Plattform Engineers. Das ist eine neue Kategorie, dass große Unternehmen Plattformen bauen, die sie dann den Entwicklern mehr oder weniger im Self-Service bereitstellen, um ihre Anwendung zu entwickeln. Das ist sozusagen eine unserer Kernzielgruppen, weil die Leute, muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, ich baue eine Plattform und lasse die Entwickler darauf verschiedenste Applikationen deployen, dann brauche ich Sichtbarkeit. Was läuft? Habe ich Fehler? Wann wird was deployed? Diese Dinge. Und das heißt, die wollen immer Observability haben.
Und wenn ich dann zu jemandem gehe, also ich fange mal an von, ich will meinen ersten Kunden gewinnen. Mhm. So, jetzt hast du vorher eine Firma gemacht, erfolgreich verkauft, das heißt, du hattest sowohl in Deutschland als auch in Europa und global einen gewissen Namen. Das heißt, das war wahrscheinlich auch ein, hey, das ist ein neues Thema, das wir angehen wollen. Kannst du dich mal mit mir unterhalten und dann gucken, wer in der Firma dafür verantwortlich ist. Wo ist der schmale Grat aus, ich als Mirko versuche jetzt immer über den Gründer an den CTO zum Beispiel ranzukommen und der sagt mir, mit wem ich reden muss und wir versuchen einen repeatable Scale, Sales-Prozess aufzubauen und ich meine, du hast Olli Manjolovic, der zu dem Zeitpunkt, wo er bei uns im Podcast war, noch bei Personio war und dann rausgegangen ist und jetzt zu euch gekommen ist, mit in der Firma als CRO und das heißt, ihr baut ja auch eine Sales-Maschine, die halt funktionieren kann und nicht nur von dir zum Beispiel abhängen würde. Aber wo ist der schmale Grat, gerade zu Beginn zwischen, wir haben ein Netzwerk und können das natürlich nutzen, dass wir in die richtigen Gespräche reinkommen und eigentlich müssen wir auch immer gucken, dass wir die Sales-Leute nicht darauf trainieren, dass sie alle immer Mirko fragen, ob wir irgendwie die Intro bekommen.
Gute Frage. Bei uns ist es jetzt, wenn wir mal unsere Zeit, wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt praktisch ja diesen Umsatz und über 600 Kunden in etwas über einem Jahr jetzt geschaffen. Und als wir angefangen haben, gab es ja noch gar keine Sales-Mannschaft. Ja. Also als wir vor ungefähr jetzt etwas mehr über einem Jahr, da war ich und noch ein Kollege, der Marcel Sim, der im Grunde bei uns alles gemacht hat, was nicht Engineering ist. Also Marketing, Sales, wir haben eigentlich zu zweit unsere erste Webseite gebaut, wir haben bei Product Hunt gelauncht, wir haben LinkedIn versuchen zu verstehen, haben ein LinkedIn-Game gestartet für Company, für mich selber. Wir haben verschiedenste Dinge ausprobiert. Also wir waren eigentlich zu zweit und wir haben dann auch zu zweit Outreach gemacht, ne? Wir haben Automatisierung erstellt, damals erst mit Drippify, das war so ein Tool, damit kannst du dann so Sequenzen auf LinkedIn fahren und jeden Tag 100 Leute ansprechen, haben wir dann beide gemacht. Wir haben Cold Calls gemacht, alte Kontakte angerufen. Also am Anfang war das klares Game, das war Marcel und ich und wir haben die ersten 100 Kunden reingeholt. Ne? So, und dann haben wir aber relativ schnell, also ich würde mal sagen, nach 2-3 Monaten haben wir gemerkt, oh, es funktioniert. Ne? Also relativ repeatable. Wir sehen, wir können die Leute ansprechen, es gibt Interesse, es gibt quasi einen Pull. Dann haben wir die ersten zwei Sales-Leute in den USA eingestellt, Jack und Ethan, die sitzen in New York. Und dann haben wir das mit denen auch zusammen gemacht und haben geguckt, können wir das Ganze reproduzieren in den USA. Siehe da, hat auch funktioniert. Also wir konnten dann auf einmal, wir beide in Europa, die beiden in den USA, haben wir gesehen, okay, wir können das weitermachen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, wir sind zwar noch früher, ich hatte das so nicht geplant, also in unserem letzten Gespräch hatte ich tatsächlich den Plan, 1 Million zu erreichen im ersten Jahr und 100 Kunden zu gewinnen. Das hatten wir dann aber schon nach 3-4 Monaten erreicht. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist der nächste Schritt? Ne? Und dann haben wir, dann habe ich eben den Olli eingestellt. Es war eher auch opportunistisch. Es gab die Chance, dass er frei wird. Mhm. Die habe ich dann ergriffen, habe ihn eingestellt und dann haben wir wirklich, man kann fast sagen, wie bescheuert geheiert im Sales. Wir sind all in gegangen. Wir haben jetzt bestimmt 70 Leute im Vertrieb.
70?
70.
Ach du Scheiße.
Genau. Also das heißt von vor einem Jahr zwei Leute. Also wenn wir heute im März gesprochen hätten letzten Jahres, das war kurz vor KubeCon, da waren wir, ja da waren Jack und Ethan schon da, waren wir vier Leute im Vertrieb. Also Marcel, ich und Ethan und Jack in den USA. Das war unser Sales-Team, inklusive Marketing. Also wir hatten auch keine Leute im Marketing oder so.
Von vier auf 70 Leute im Vertrieb in 12 Monaten.
Genau. Ja, wir haben aber im Grunde fast alle eingestellt seit Oktober, November. Also seitdem ich den Oliver habe, haben wir angefangen zu hiren. Ich kenne die aktuelle Schätze, ich habe mal im Januar geguckt, da haben wir in drei Monaten 780 Interviews geführt. Für den Salespeople, das ist ein relativ komplexer Prozess, die müssen auch verschiedene Rollenspiele mit uns machen.
Ja, und technisches sowas. Produkt, die brauchen ein Verständnis. Ja, die können nicht einfach nur sagen, oh, ich habe schon mal Softwarevertrieb gemacht, weil wenn die das nicht verstehen, dann ist halt echt schwierig. Aber genau.
Und da haben wir jetzt zwei große Teams, eins in New York, eins in Amsterdam und hiren da auch die meisten Funktionen in Office, also nicht remote. Wenn man so ein bisschen guckt, wie ist Vertrieb aufgebaut, dann hat man eben, wenn man so Enterprise-Vertrieb macht wie mir, wir haben das in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Wir haben die sogenannten Commercial-Kunden. Das sind bei uns Kunden, die unter 300 Mitarbeitern haben. Die werden von unserem Commercial-Vertrieb angegangen. Dann haben wir einen Enterprise-Vertrieb, die machen die Kunden über 300 Mitarbeiter. Und wir haben auch einen Strategic-Vertrieb, die machen die Kunden, die, sagen wir mal, mehrere Millionen im Jahr bei uns ausgeben. Also die ganz Großen. Also die drei Layer haben wir. Und dann die Teams haben dann auch Manager, die jeweils die AEs, also die Account Executives in den Bereichen managen. Und die haben sogenannte SDR-BDR-Teams, die sozusagen anrufen, Pipeline generieren, Outbound machen, für die natürlich mit denen zusammen. Und das haben wir jetzt komplett aufgebaut. Das heißt, wir haben SDR Commercial Enterprise Team in Amsterdam, SDR Enterprise Commercial Team in New York, darüber Führungsstrukturen für Nordamerika, für Europa ein Chef und Olli darüber und die Funktionen, die du dann dazu brauchst, Sales Operations, Sales Enablement. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Truppe.
Und jetzt, na klar, Olli bringt ein bisschen Netzwerk mit und weiß natürlich und gleichzeitig kriegt ihr schon genug Inbound, weil die Firma so spannend ist. Ist das so, dass ihr sehr viel auch mit Externen gearbeitet habt, um den Demand zu füllen? Wie sieht denn das aus? Weil am Ende, ihr habt ja jetzt nicht, du hast ja gesagt, ihr habt 780 Interviews irgendwie in einer relativ kurzen Zeitperiode geführt. Das bedeutet ja auch, da gibt es sehr viel Inbound, nicht sehr viel Inbound, sondern sehr viel Pipeline, auch an Talent. Und das Wichtige ist ja nicht einfach nur einstellen wie blöd, sondern halt wirklich eine gute Pipeline zu füllen. Wie füllt ihr eure Talentpipeline?
Ja, also wir haben das natürlich dadurch, dass wir dann entschieden haben, all in zu gehen und uns dann auch geplant haben, sagen wir mal, diese 60 Leute innerhalb von 3-4 Monaten aufzubauen, haben wir uns entschieden, Olli und ich, dass wir zuerst die Führungskräfte hiren. Weil zwei Gründe. A, willst du nicht so viele Leute hiren und die Führungskraft noch nicht haben, weil die haben ja ihre eigenen Vorstellungen. Und B, bringen gute Führungskräfte in der Regel auch ein Team mit. Mhm. Also das heißt, wir wussten, wenn wir die richtigen Köpfe hiren, dann passt das auch. Deswegen haben wir haben den Tom in den USA relativ schnell gefunden. Da sieht man auch nochmal die Unterschiede zwischen Amerika und Europa. Es ist einfach unfassbar, wie gut und schnell du in den USA hiren kannst. Ne? Also du hast ein Interview mit Tom in New York an einem Dienstag. Nächste Woche Montag fängt er an. Mhm. Also die haben keine Kündigungsfristen. Das heißt, du kannst eine Entscheidung treffen. Während wir haben zum gleichen Zeitpunkt den Julian in Europa geheiert. Das war so im Oktober. Der hat jetzt am 1. Februar angefangen. Mhm. Also 4-5 Monate später. Das heißt, du hast natürlich in den USA, kannst du viel schneller und dynamischer hiren. Aber wir haben dann die Köpfe gefunden. Wir haben dann die Köpfe gefunden für Commercial, für SDR. Ich sag mal, jeder von denen hat so ein 2, 3, 4 Leute mitgebracht. Da kannst du dir ausrechnen, 6 Leader, jeder bringt 3, 4 mit, dann hast du schon mal 20, 30 Leute eingestellt. Und den Rest haben wir dann tatsächlich mit allem, was du gesagt hast, parallel. Wir haben jetzt eigene Recruiter. Mhm. Wir haben also Recruiter geheiert, die bei uns nichts anderes machen als Leute outreachen. Wir arbeiten mit 2, 3 externen Recruitern zusammen, mit denen ich auch schon lange in dem Bereich zusammenarbeite, die uns helfen, Positionen zu besetzen. Und wir machen selber Outreach, ne? Also ich auch noch. Ich reach selber zu Leuten aus, die man kennt oder wo man weiß, die sind gut. Wir haben natürlich noch den ganzen Pack Sales Engineering, der kommt auch noch on top, ne? Die technischen Leute, die den Vertrieb unterstützen, auch den haben wir komplett erweitert und aufgebaut. Und wir versuchen hauptsächlich Leute von Konkurrenten zu hiren, weil wir Geschwindigkeit brauchen und wir können schwer Leuten, die branchenfremd sind, dann erklären, was ist Observability, was sind die Konkurrenten, dass wenn jemand aus dem Bereich kommt, hat er natürlich einen Vorteil.
Da hat Adjust zum Beispiel damals irgendwie so ein richtig hartes Assessment Center gemacht, wo die im ersten Monat gesagt haben, okay, wir geben den Leuten einen Monat, in denen machen wir geisteskrank viel Training mit denen und die müssen Tests bestehen und die fliegen wieder raus, wenn sie Tests nicht bestehen, weil wir dieses technische Verständnis brauchen. Wir können nicht nur von Konkurrenten hiren und haben dann gesagt, okay, für uns wird, also das ist natürlich nicht in der frühen Phase, das kam natürlich mit der Zeit, aber wo die gesagt haben, damit haben die extrem gute Erfahrungswerte gemacht, so eine richtige educational ersten Monat zu machen. Dafür musst du natürlich, also ne, das wäre jetzt nicht der Schritt, den ich dir empfohlen hätte, sondern nur, ich kannte das vorher nicht. So, und dann, es macht ja Sinn, bei einem sehr technischen Produkt, selbst wenn Leute nicht den technischen Background haben, die dann quasi über Education und Testing dahin zu entwickeln.
Also wir machen das ähnlich. Wir haben natürlich noch nicht in der Zeit so ein professionelles Assessment Center aufgebaut. Aber das ist ja alles, fällt in dieses Bucket Sales Enablement. Mhm. Und wir machen das schon sehr intensiv. Auch ich habe jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt unser SKO, unser Sales Kickoff auf Mallorca. Da habe ich einen Tag, habe ich den ganzen Tag praktisch Sales Enablement gemacht. Mhm. Ich habe unser Sales Pitch genommen und bin Slide für Slide durchgegangen, habe das genau erklärt, Fragen gestellt. Wir haben dann die Leute auch pitchen lassen, haben die getestet, ne, in Gruppen, auf der Bühne. Das heißt, das machen wir auch schon intensiv. Und das ist etwas, was man auch lernen muss und was du sagtest ja auch nach einem Monat raus. Das ist auch ein essentieller Skill, Leute schnell wieder gehen zu lassen. Ja, das ist, machen wir auch. Also wir haben jetzt schon mehrere. Teilweise haben wir ja wirklich auch Leute, die durch einen komplexen Interviewprozess, und wir versuchen den natürlich auch zu verbessern, innerhalb von einer Woche wieder nach draußen gesetzt.
Ja. Was sind denn die Indikatoren, dass du nach einer Woche sagst, oh, da haben wir uns komplett daneben gelangt?
Also man muss ja immer auch bedenken, in welcher Stage wir sind. Ne? Wir sind schon noch immer eine Frühphasen-Stage. Wir sind noch nicht so professionell, was Strukturen angeht, werden da immer besser. Aber wir brauchen natürlich Leute, die Hustler sind, die auch rausgehen und selber Pipeline generieren. Und das sagen wir auch im Interviewprozess. Und das kannst du schon relativ schnell merken, ob einer ein Hustler ist oder nicht. Ne? Also ich sag jetzt mal, es gibt Leute, die fangen an und die generieren in der ersten Woche kein First Meeting. Mhm. Das ist schon schlecht. Mhm. Also man sollte als Vertriebler in der Lage sein, in seiner ersten Woche mit einem Kunden ein Meeting zu machen, um über das Produkt zu sprechen. Ich meine, du hast dein Netzwerk, deine alten Kunden. Wenn du also einen Vertriebler einstellst, der es nicht schafft, in einer Woche, ne, oder vielleicht sogar am ersten Tag, ein Meeting zu erstellen, das ist schon komisch. Heißt doch nicht, dass man den dann entlassen muss, aber dann guckt man sich natürlich, dann guckt man genauer hin, aus meiner Sicht. Ne? Wenn du merkst, oh, guck mal, der hat noch nicht mal ein First Meeting geschafft in der ersten Woche, dann guckst du genauer hin und dann fängst du an eben zu gucken. Ne? Guckst auch, dann musst du fragen, warum. Und ein Beispiel, klar, keine Namen nennen, aber wir hatten einen, der hat sich dann auch über alles beschwert. Ne? Mhm. Monitor war nicht groß genug, Tastatur nicht gut genug, Maus nicht schön genug, Tools nicht, wie er es wollte. Und wenn du dann jemanden hast, der nur Ausreden sucht, ne? Das ist für ein Startup nicht gut. Ne? Du brauchst jemanden, der sagt, es ist mir egal, was ich für einen Monitor habe. Ich brauche ein Telefon. Mhm. Und dann
und irgendwas, wo ich so einen Speeddialer habe, dass ich einfach zack, 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 genau, im Zweifel durchgehen kann.
Wir haben Speeddialer, zack, 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 immer raus und mach. Das ist da, ist es alles perfekt? Nein. Aber ich habe einen anderen Kollegen, der auch keinen Namen, aber der ist so ein Ruport-Typ, ne? Mag den schon als Charakter, ne? Und der hat in der ersten Woche 19 First Meetings gemacht.
Das ist viel.
19. Ne? So ein totaler Hustler. Und dann sieht man einfach, okay, ne? Einer
schafft gar keins. Weil wenn du beides da hast, dann kannst du halt auch vergleichen.
Kannst
du vergleichen.
Dann sagst,
ich will mehr davon und weniger davon. Und
genau. Und das ist einfach so
die Benchmark, nur, wenn du nur ein oder zwei Leute hast und dann nicht vergleichen kannst.
Genau. Deswegen musst du dir das auch machen, ne? Du musst gucken, was macht dein Bester? Was ist so eine Benchmark? Mhm. Und dann musst du ganz schnell auch, die Leute rausnehmen, ne? Weil die funktionieren vielleicht in einer anderen Umgebung besser. Das ist ja nichts gegen die Person, aber wenn du gelernt hast, ich brauche einen Prozess, ich brauche einen großen Monitor, man muss mir alles vorgeben, dann sind wir nicht die Richtigen, ne? Dann ist besser, du gehst in ein anderes Unternehmen, was das hat.
Heiert ihr jetzt weiter oder war das so ein, ey, wir wollen erstmal von 0 auf X so schnell wie möglich?
Ja, und wir heiern weiter. Ja, ja. Auch in der crazy speed gerade.
Da habe ich, glaube ich, noch jemanden, mit dem du reden musst. Das machen wir nach dem Podcast. So, Punkt 2, der mir kam. Was glaubst du, wie würde die Firma aussehen, hättest du Olli nicht geheiert? Ich bin mir sicher, dass du vor 12 Monaten nicht vorhattest, einfach zu sagen, oh ja, wir drehen jetzt auf 70 Leute Sales-Team hoch. Man muss dazu sagen, also wobei, wir fangen einmal damit an.
Ich glaube, guck mal, ich sag meinen Foundern das immer, dass man mindestens ein Jahr im Voraus heiern muss, Führungskräfte, ne? Mindestens. Ich glaube tatsächlich, dass ich an der Stelle, also ich hätte den Olli nicht geheiert, wenn er nicht verfügbar, ne, opportunistisch. Ich habe keinen Sales-Chef gesucht. Und im Nachhinein war der Zeitpunkt genau richtig, den Olli zu heiern, durch das Wachstum. Das heißt aber auch, ich hätte wieder den Fehler gemacht,
zu spät
zu heiern. Obwohl ich eigentlich super aggressiv bin, obwohl ich das weiß, hätte ich zu spät geheiert. Das heißt, das ist auch nochmal einfach ein Learning. Man heiert eigentlich immer zu spät, ne? Weil man ist dann vorsichtig und denkt, ja, wir haben die ersten 200 Kunden, das lief ganz gut, aber wer weiß, ob das so weitergeht. Und ich gucke erstmal noch. Das ist natürlich für ein Startup, da verliert man schnell mal 3 bis 6 Monate und das kann dann den Unterschied zwischen, ich komme bei 3 oder 5 Millionen in dem Jahr raus, ne? Das kann ein Riesenunterschied sein. Und dann im nächsten Jahr, das compounded ja, ne? Wenn du im ersten Jahr bei 3 rauskommst und nicht bei 5 oder 6 oder 7 und du sagst, ich verfünffache dann zum Beispiel im nächsten Jahr, dann ist bei 3 bis über 15, bei 7 bis über 35. Ne? Also der Abstand wird dann natürlich über die Jahre extrem groß, ne? Das heißt, dieses zu spät heiern, das wirkt sich extrem über deine Laufzeit aus, ne? Also das heißt, ich hatte da wirklich diesmal Glück, dass diese Opportunity da war, und wenn ich Olli nicht geheiert hätte, hätten wir die Struktur jetzt nicht. Definitiv nicht, ne? Weil der Olli hat auch aus seinem Netzwerk eben teilweise Führungskräfte mitgebracht, das war natürlich ein Gamechanger für uns. Ja.
Aber es zeigt auch, welche Möglichkeit man im Kopf haben muss, zu sagen, ich lege jetzt einen Schalter um, weil das ist eine Once-in-a-Company-Opportunity. So, Olli könnte vom Markt sein, könnte auch sagen, ich mache jetzt erstmal nichts mehr, aber zu sagen, hey, der wird frei. Ich habe auf LinkedIn gelesen, du bist hingeflogen, zack, bumm, und versucht irgendwie zu sagen, hey, kannst du dir das vorstellen, darüber weitergesprochen und dann relativ schnell eigentlich versucht dann auch zu sagen, hey, wir machen da Nägel mit Köpfen, weil sich die Möglichkeit geboten hat. Und das, obwohl du selber sagst, ey, ich war eigentlich noch gar nicht so weit, einen CRO zu hiren, weil ich gerade gar keinen Sales-Chef gesucht habe, so diesen Schalter im Kopf umzulegen, eine Möglichkeit zu erkennen und zu sagen, now it's the time, all in.
Gut, da bin ich auch, muss ich sagen, da bin ich ein Bauchmensch. Also bei sowas ist einfach, mich hat mein Boardmember angerufen, der wusste das, hat gesagt, der Olli, der verlässt Personio zum, weiß ich nicht mehr, wann das war, Ende Oktober oder so. Und in dem Moment wusste ich sofort, okay, den hole ich mir. Ne? Also das war im Grunde ich habe sofort gewusst, okay, das ist die richtige Person, der hat das Skill von 0 auf ein paar 100 Millionen zu, der kennt unseren Space, ich kannte Olli schon vor 20 Jahren, als er bei Borland war, aber wir kannten uns nicht gut, ne? Also immer mal wieder sporadisch mal eine WhatsApp ausgetauscht oder so, weil er auch Angel Investments gemacht hat, und dann habe ich ihn angerufen, ne, direkt, und habe gesagt, ich komme vorbei, wir müssen reden, ne? Und das haben wir dann auch 2 Tage später, bin ich nach München geflogen, und dann haben wir das erste Gespräch, lange Gespräch geführt, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns nächstes Wochenende zusammen 3 Tage nach Mallorca, und ich bringe mein Team mit. Dann habe ich eben die Sales und Leute, die ich hatte, mitgebracht, und dann haben wir da ein ganzes Wochenende verbracht, und danach war es fertig. Dann wussten wir, wir machen das.
Jetzt macht ihr Umsatz, hast ja gesagt, wie schnell ihr gewachsen seid und dass ihr die 10 Millionen inzwischen geknackt habt. Dann habt ihr mit einer Finanzierung gestartet, aus einer initialen Finanzierung und aus einem Jahres-Contracted Volume quasi, was dann irgendwie so nach und nach reindrippt, bezahlt man ja nicht 70 neue Leute. Wie sieht denn euer Finanzierungsbedarf aktuell aus, und welche Wege außer Umsatz generierend zieht ihr in Betracht?
Also wir haben ja eine relativ große Seed-Runde geraced mit 9,5 Millionen damals, haben dann eine Series A gemacht, auch relativ groß, 35 Millionen, was ja heute, wenn man die Runden liest, alles nur noch Peanuts sind. Ich habe gerade gelesen, im Handelsblatt stand Legora, ne, die haben ja 550 Millionen geraced.
Das habe ich noch nicht gesehen, aber ja.
Ja, 550 Millionen auf 5,5 Milliarden, glaube ich, vor 2 Tagen, und die sind untergegangen, weil der LeCun parallel eine Milliarde Seed-Runde geraced hat für sein Startup. Das heißt, du bist heute mit einer 550 Millionen Series B auf 5,5 Milliarden, gehst du im Zweifel in der Presse unter, weil parallel irgendwie ein paar andere AI-Startups Milliarden raisen. Also deswegen sind 35 heute ja gar nicht mehr so eine Nummer. Aber für mich, ich komme eher ja noch aus der klassischen SaaS-Welt, ist das natürlich eine gute A gewesen. Und daraus finanzieren wir das. Und das würde auch reichen, ne? Also wir haben aus der A noch bis Ende des Jahres Runway, dadurch, dass wir Umsätze machen. Unser Burn ist hoch, aber überschaubar, kontrollierbar. Das heißt, das können wir noch aus der A gut finanzieren. Ich habe aber auch die Series B jetzt geraced, ne? Also wir haben die Opportunity gesehen, weil wir gesehen haben, okay, wir sind so schnell gewachsen und jetzt im ersten Quartal praktisch nochmal verdreifacht, dass wir uns gedacht haben, okay, wir gehen raus und raisen jetzt auch nochmal, auch signifikant. Und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier wird das ja bekannt sein. Also wir haben 100 Millionen Series B geraced auf einer Milliardenbewertung. Und das war auch mein Ziel. Ich wollte einfach auch diesen Unicorn-Status erreichen, um auch dem Markt zu zeigen, okay, wir sind da, wir werden auch nicht mehr weggehen. Wir haben signifikant Geld geraced, um das zu bauen, was wir bauen wollen und auch den Speed zu halten, den wir halten wollen. Und wir werden jetzt, ich möchte nächstes Jahr die 100 Millionen knacken im Revenue. Ja? Und das ist jetzt unser Plan.
Das heißt, in 3 Jahren zu 100 Millionen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr aggressives Ziel, was man halt einfach, hätten wir vor, also beim allerersten Gespräch, wo wir über Dash Zero auch gesprochen haben, hätte man sich das wahrscheinlich nicht vornehmen können.
Nein, auf keinen Fall. Kein Fall.
Habe ich auch nicht gesehen.
Habe ich auch nicht gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn die Leute fragen, plant man das? Das plant man ja auch nicht. Ne? Das ist so ein bisschen, das passiert. Und man muss dann schnell reagieren. Das meine ich ja. Ne? Manchmal muss man die Entscheidung dann auch sehr aggressiv und die Amis sagen ja häufig offensive, defensive. Wir in Deutschland und Europa sind häufig defensive. Ne? Wir warten mal lieber 3 Monate länger, während Amerikaner einfach die nach den ersten 5 Deals sagt, ey, ich habe Product Market Fit, ich hire jetzt einen Sales-Chef. Ne? Da sagen wir, naja, lass uns das noch mal ein paar öfter sehen. Und wie gesagt, da hatte ich jetzt Glück, dass ich den Olli geheiert habe. Wir sind jetzt sehr aggressiv, wie gesagt, 70 Leute. Ende des Jahres werden wir über 100 Leute im Vertrieb sein. Aber die brauchst du natürlich auch, wenn du 100 Millionen erreichen willst, brauchst du die Mannschaft auf dem Boden. Und das machen wir jetzt.
Wir bleiben kurz bei Finanzierung und gehen dann zurück zu Sales und mit Target, Quota und wie auch immer. Aber Finanzierung, wie war die Finanzierungsrunde für dich? Ich meine, ihr habt ein krasses Momentum auf der Firma, das ist sehr offensichtlich. Trotzdem höre ich solches und solches aus dem Markt. Also für die einen ist es relativ simpel, da sagen die Internen schon, jo, wir wollen auf jeden Fall einen Großteil mitgehen, weil wir können. Und dann kommen noch ein paar dazu. Bei den anderen ist es ein bisschen zäher. Wie war das bei euch?
Also grundsätzlich muss man vielleicht mal sagen, ich habe heute Morgen auch gefrühstückt mit einem Founder, der oder Founderin, die raisen möchte. Man hat immer das Gefühl, Fundraising wäre einfach. Fundraising ist nicht einfach. Also das ist vielleicht mal für alle Founder, die frustriert sind, wenn man rausgeht. Fundraising ist nicht einfach. Die meisten Fonds oder so ein Partner, der macht, weiß ich nicht, 1 bis 5 Investments im Jahr und der sieht wahrscheinlich 1000 verschiedene Unternehmen und der spricht mit Hunderten intensiv. Das heißt, dass du einer von den 1000 bist oder einer von den 5 Investments, die so ein Partner macht, kann man sich ja ausrechnen, ist statistisch relativ gering. Ne? So. Und wenn du mit den Top-Tier-VCs redest, ein Sequoia, ein Excel, ein Andreessen Horowitz, die sehen praktisch jeden Deal. Ne? Andreessen Horowitz sagt ja, wir sehen jeden Deal. So. Das heißt, die haben den Anspruch, in jeder Kategorie, jedes Startup auf der Welt zu sehen und mit denen zu sprechen. Das ist also nicht einfach. Und das war jetzt auch für mich keine einfache Runde. Ne? Also war jetzt auch nicht brutal schwer. Aber es ist nicht einfach. Ich habe also, ich hatte mich entschieden, eine vernünftige Runde zu machen. Dann habe ich das aufgeteilt in Europa und USA. Und ich wollte das in 2 Wochen durchhaben. Das heißt, ich bin nach San Francisco geflogen, habe da, bin dienstags hin, bin bis freitags geblieben, habe 29 VCs gepitcht in 3,5 Tagen. Ist also auch ein ganz schöner Stress, dann die 29 zu pitchen, weil du, wenn du pitchst, die Interesse haben, die wollen dann Datenraumzugang. Du musst ins IC, in das Investor Committee. Das heißt, es bleibt nicht bei einem Meeting, sondern ich hatte dann wirklich 3 Wochen, würde ich fast sagen, habe ich täglich 20 Stunden gearbeitet und eigentlich nur in Meetings gewesen. Ne? Von Deutschland, Europa, in die USA das gemacht. Das heißt, ich habe vielleicht insgesamt mit 50 VCs gesprochen und hatte dann am Ende, ich glaube, 6, 7 Termsheets. Auch da nochmal, 50 haben auch 44 kein Termsheet gegeben. Ne? Ich hatte dann 6 Termsheets, habe mich dann für 1 entschieden. Ja. Also keine einfache Runde im Sinne, aber dann am Ende doch eine erfolgreiche Runde für uns und hat Spaß gemacht.
Für wen hast du dich am Ende entschieden? und warum? Mhm.
Also vielleicht muss man erstmal grundsätzlich sein, das lernt man ja auch immer beim Fundraising, dass eine Runde, wenn sich einer gegen dich entscheidet, kann das verschiedene Gründe haben. Mhm. Es gibt zum Beispiel Funds, die müssen mindestens 10% Ownership haben. Und wenn du so eine Runde, ich habe ja gesagt, sagen wir mal 100 Millionen auf eine Milliarde, das heißt, du gibst 10% ab, dann müsste ja einer, der 10% Ownership haben, die ganzen 100 Millionen machen. Was aber nicht funktioniert, weil du ja existierende Investoren hast, die wollen vielleicht ihre Pro-Rata ziehen. Du willst vielleicht noch jemand strategisch reinkommen.
Pro-Rata bedeutet, wenn ich 5% habe, dann dürfte ich für 5% mit investieren, dass ich nicht verwässere.
Dass also, du nicht verwässerst,
genau. Genau, dass also, wenn neue reinkommen, ich nicht weniger Anteile am Ende habe, genau. Weil neue Anteile ausgegeben werden.
Genau, das heißt aber, sagen wir mal, wenn du schon auf deinem Cap-Table irgendwie 30% Investoren hast und du raised 100 Millionen, dann sind vielleicht schon mal 30 Millionen weg von der Runde, weil das die Pro-Rata ist deiner existierenden Investoren. Dann nimmst du noch irgendwie ein, zwei strategische rein für 5 bis 10 Millionen, dann bleibt nur noch die Hälfte von der Runde. Dann kannst du auch noch 5% Anteil kriegen als neuer Investor. Also viele Investoren fallen dann auch weg, weil einfach die Struktur des Deals nicht passt. Das sage ich nur, weil wenn man als Founder rausgeht, sollte man sich vorher vielleicht überlegen, wie strukturiere ich den Deal, wie viel will ich raisen, vielleicht vorher auch gucken, was ist die Pro-Rata meiner existierenden, damit ich auch die richtigen Investoren bekomme. Ja. So, und dann kriegt man am Ende, also wir haben jetzt Bollerton genommen als Partner, der wird wird Runde anleiten. Warum? Am Ende für mich ist das, es gibt natürlich eine Brand, und eine Marke, ne, da guckt man dann natürlich, was hat man. Und am Ende ist es aber eine Entscheidung für Menschen. Für mich ist das so, du bekommst ja einen Boardmember, bei uns wird das die Rana sein, die Partnerin bei Bolderton ist. Und ich habe auch mit anderen Partnern von Bolderton gesprochen, weil man damit mit denen zu tun hat. Und das sind eben sehr erfahrene Operator, Leute, die zum Beispiel Business Objects aufgebaut haben und dann also zu einer Milliardenfirma IPO gemacht haben. Leute, die vielleicht große Firmen den Vertrieb geleitet haben. Das heißt, du merkst einfach, du hast Leute vor dir, die wissen, wie es läuft. Die haben aus Europa in den USA ein großes Unternehmen geschaffen. Die kennen den amerikanischen Markt, die kennen Europa. Und da habe ich mich einfach wohlgefühlt in der Kombination. Und es war tatsächlich nicht das beste Termsheet. Also wir hätten auch auf eine deutlich höheren Valuation raisen können. Ich habe mich dann für Bollerton und Rana entschieden, weil ich da einfach das Gefühl hatte, es ist der beste Partner für uns.
Kannst du sagen, was die höchste Bewertung gewesen wäre, die sie dir gezahlt hätten?
1,2 Milliarden. Also wir haben jetzt auf einer geraced. Wir hatten auch ein Termsheet, das wäre 1,2 Milliarden gewesen.
Noch einmal ganz kurz, ich glaube, du hast vieles davon schon gesagt, aber zusammengefasst, warum ist der Preis, den ich für meine Firma als Bewertung bekomme, nicht das Ausschlaggebende?
Es ist schon auch ausschlaggebend, ne? Weil es am Ende deine Verwässerung ja bestimmt. Ne? Also wenn ich 100 Millionen bei einer Milliarde Bewertung raise, gebe ich 10% ab, raise ich die 100 Millionen bei 1,2 Milliarden,
8,75.
Ja, du bist besser wie ich, aber irgendwas mit 8%, ne? So, das heißt, ich verwässer einfach weniger, ne? So, jetzt muss man überlegen, ist das wirklich das Entscheidende, ob ich als 8,75% verwässer oder 10? Langfristig wahrscheinlich nicht wirklich entscheidend, ne? Sondern am Ende willst du ja, ich habe ganz früh in meiner Karriere, hat mal ein CFO von einer Versicherung zu mir gesagt, du willst, es ist nicht entscheidend, wie groß das Stück vom Kuchen ist, sondern es ist entscheidend, wie groß der Kuchen ist. So, das heißt, es ist egal, ob du 8,75% von, wenn du das von einem riesigen Kuchen hast, ist es besser wie 10% von einem kleinen Kuchen. Also deswegen willst du eigentlich optimieren auf Outcome und was du langfristig erreichen willst und darauf habe ich optimiert. Ja.
Verstehe. Wir müssen zurück zu Sales, weil wir jetzt das, was du da gerade beschreibst mit der Runde funktioniert, nur weil Sales auch so anläuft, dass ihr sagt, hey krass, wir haben einfach verdoppelt, quasi verdreifacht dann im ersten Quartal und so. Das ist ja das Momentum, weswegen Investoren sagen, da will ich dabei sein, da müssen wir dabei sein, sonst verpassen wir was. Und die Frage ist natürlich, wie nordet ihr euer Sales-Team ein? Was ist heutzutage der Anspruch, den ihr ans Sales-Team habt, dass ihr sagt, hey, das müssen die bei uns erreichen? Also da gibt es ja dann Target, Quota, wie viel erreichen ihre Quota? Das ist wahrscheinlich was wir vielleicht noch gar nicht so aufrollen können, weil viele neu angefangen haben, aber wie viel Umsatz muss jemand mitbringen, dass er bei euch irgendwie bestehen kann?
Über Quota können wir reden. Ich glaube, das Entscheidende ist, aus meiner Erfahrung, ist Top of the Funnel.
Mhm. Ja? Pipeline Generation.
Pipeline Generation. Ja? Die meisten Startups, also ich habe ja auch 85 Angel-Tickets. Und wenn ich gucke, wo die meisten strugglen, dann ist das top of the funnel. Ja, es ist nicht, dass die scheitern, einen guten Deal zu closen. Die haben einfach nicht genug Deals. Ne? Und wenn man nicht genug Pipeline hat, dann passieren ganz viele Fehler. Ich habe das auf unserem SKO und nochmal meinem Team gesagt. Also, wenn du Deals in der Pipeline hast, dann gilt es ja, die zu qualifizieren. Ne? Deswegen heißt es ja auch Funnel. Ne? Der wird nach unten kleiner. Also oben kommen 100 rein, unten fallen 5 raus. So, sagen wir mal, das ist die Mathematik. Wenn ich also 50 unten rausbekommen möchte, muss ich 1000 oben reinstecken. Wenn ich aber jetzt nur, und auf jeder Ebene dieses Funnels, es gibt dann, wie, was immer, 5, 6, 7 Stufen, reduziert sich die Anzahl durch Qualifikation. Ne? Du guckst, ist das der richtige Kunde. Wenn du nicht genug Leads oben reinsteckst, dann wird Folgendes passieren, dann qualifizierst du nicht mehr hart genug. Mhm. Warum? Weil du einfach denkst, scheiße, wenn ich die jetzt alle aussortiere, dann habe ich gar nichts mehr, dann kommt nichts mehr in die nächste Stufe. Also fängst du an, Kompromisse einzugehen. Du sagst, ja, ich weiß, ist vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner und so, die Technologie stimmt auch nicht, aber ich gehe rein. Und das führt dazu, dass die Conversion Rates immer schlechter werden nach unten, ja? Und das frustriert dein ganzes Team. Mhm. Engineering, SEs, die merken, das ist eigentlich nicht der richtige Kunde, aber ich muss trotzdem machen, weil ich habe keine anderen Deals. Das heißt, du musst immer oben anfangen. Du kannst nicht, weil deine Statistiken werden einfach auch falsch sein, wenn du oben nicht genug reinschiebst, weil du eben falsch qualifizieren wirst. Ne? Wenn du viel oben hast, dann kannst du viel härter ausqualifizieren, dann kannst du sagen, das ist nichts. Ne? Ich habe zum Spaß gesagt, wir suchen eben zum Beispiel unser ICP, das sind moderne, geboren in der Cloud, laufen in der Cloud, laufen auf Kubernetes, Microservices. Und ich hab zum Spaß gesagt, wenn ich mit einem Kunden einen Termin habe und die nutzen Microsoft Teams, dann kann ich den eigentlich schon ausqualifizieren.
Das verstehe ich.
So, das ist natürlich mit ein bisschen Spaß gemeint, aber du weißt, was ich meine. Ne? Das ist so ein bisschen, du siehst schon anhand von Tools, ist das der richtige Kunde. Und wenn ich genug Kunden habe, dann kann ich natürlich so hart qualifizieren. Und wenn ich das nicht habe, das heißt, wir gucken natürlich, wir messen das auf Wochenbasis, genau wie sich unser Top of the Funnel entwickelt und welche Qualität er hat. Ne? Also als Beispiel, ich kann dir eigentlich zu jedem Tag sagen, wie viele First Meetings wir in der Woche generiert haben. Ja, das ist für mich schon mal, also für mich ist das Erste, was ich mir angucke, ist, wie viele Kundentermine, Erstkundentermine habe ich. Ja, weil First Meeting heißt, ich habe den richtigen Ansprechpartner gefunden, der hat zugesagt für ein Meeting und dem kann ich jetzt meinen Dash Zero pitchen. So. Und wenn der Pitch gut läuft und ich mache dann den nächsten Schritt, dann wird bei uns ein sogenannter Deal angelegt, wenn der qualifiziert ist. Und dann trackt der Deal erst durch die Pipeline. Ne? Also das heißt, ohne First Meetings keine Deals, ohne Deals kann ich auch nichts gewinnen. Ne? So. Das heißt, ich gucke mir insbesondere an, wie viele First Meetings, wie viele Deals und wie viel, jeder Deal hat ja einen Amount, kann ein 10.000 Dollar Deal, kann eine Million sein. Ich gucke mir sozusagen an, wie viel Pipeline generieren wir pro Woche. Mhm. Und dann gibt es Faustregeln. Wir sind jetzt auch noch nicht so lange am Markt, dass wir genaue Zahlen haben. Aber ungefähr ein Drittel von der Pipeline closed man. Mhm. Ja, so, das heißt, wenn du, weiß nicht, 5 Millionen Pipeline in der Woche generierst, dann weißt du, ich werde irgendwie 1,5 Millionen an Business daraus generieren.
Wie lange braucht ihr, um so einen Deal zu konvertieren?
Das hängt von der Größe ab, ne? Also wir haben die kleinen Deals konvertieren bei uns in 2 Wochen. Mhm. Da haben wir so in 2 Wochen die gibt Trial und dann konvertieren die. Ein großer Deal kann auch mal 6 Monate dauern.
Ich meine, es ist ja so, du hast anfangs mal gesagt, du wolltest mit 100 Kunden 1 Million machen, das heißt 10.000 Euro im Schnitt pro Kunde. Jetzt habt ihr 600 Kunden und über 10 Millionen, also ein bisschen mehr als 600 Kunden und also auf jeden Fall auch mehr als 10 Millionen, aber das rutscht eher Richtung 20.000 pro Kunde.
Ja, wir sind über 20.000 pro Kunde.
Weil ihr es geschafft habt, größere Kunden zu konvertieren, als ihr anfangs dachtet.
Ja, okay. Genau. Also es ist dann am Ende natürlich, deswegen, ich komme aus Observability und ich sage immer, Average ist immer total schlecht. Also Average, ne? Also ACV ist ja Average Contract Value. Average Contract Value sagt gar nichts. Ne? Weil du kannst einen 5 Millionen Deal haben und 250 Dollar Deals, dann ist der Average, keine Ahnung, 15.000. Sagt dir aber nicht viel, ne? Das heißt, du musst
weil wenn du 5,3 Millionen durch 3 teilst, dann landest du sogar halt bei 1,7 oder 1,8 Millionen.
Ja, wenn du noch weniger hattest, genau. Also das heißt, der Average ist immer so ein, ist natürlich eine gute Richtgröße, aber er sagt nicht viel aus, ne? Das heißt, bei uns, deswegen haben wir eben diese Kategorien Commercial, Enterprise und Strategic. Und diese drei Kategorien betrachten wir uns auch unterschiedlich bei allen Statistiken. Weil ein Commercial Deal geht eben in 2-3 Wochen durch, ein Enterprise Deal in 3 Monaten, ein Strategic Deal braucht 6 Monate. Average Deal Size von einem Strategic Deal sind 2 Millionen, im Enterprise, keine Ahnung, 200.000 und im Commercial 20.000. Also deswegen betrachten wir diese Pipelines auch unterschiedlich, ne? Weil du wirst natürlich beim Commercial brauchst du vielleicht hunderte von Deals, während du beim Strategic, da reicht einem Strategic vielleicht 1 oder 2 Deals pro Jahr. Ne? Dann hat er übererfüllt. Ne? Also deswegen musst du dir die Kategorien schon auch unterschiedlich angucken.
Ich meine, du wirst ja nicht dich gar nicht mehr mit Kunden beschäftigen. Ist es so, dass du sagen könntest, ich beschäftige mich fast nur noch mit Strategic?
Nee, würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Also ich sage das auch immer und ich meine das ernst. Für mich ist jeder Kunde gleich. Mhm. Ob der mir 5 Millionen zahlt oder 5 Dollar. Ich sehe da keinen Unterschied, weil ich möchte eigentlich lernen. Mhm. Von dem Kunden. Ne? Und ich kann vielleicht von einem kleinen Startup, was in irgendeiner innovativen Branche ist oder irgendwas Cooles macht, mehr lernen wie von einem Enterprise-Kunden, der noch relativ oldschool aufgestellt sind. Ne? Also das sehe ich gar nicht so. Ich kann natürlich nicht bei jedem 1.000-Dollar-Deal involviert sein. Das geht nicht. Das habe ich keine Zeit für. Das heißt, bei so Deals, wenn es darum geht, Mensch, du musst jetzt mal mit dem Economic Buyer sprechen oder so, dann sind das eher die großen Deals.
Ja, das ist, was ich meinte, ja.
Ja, aber wenn es darum geht, mit Kunden allgemein zu sprechen oder mir die anzugucken, wir haben auch so Slack-Channels, da bin ich drin und gucke mir an, was die Kunden sagen, dann ist mir eigentlich egal bei dem Feedback, ob das ein kleiner Kunde ist oder ein großer Kunde. Das ist für mich immer gleich gut. Ja.
Wie nutzt du selber KI, um irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zu schaffen, als du noch vor 5 Jahren geschafft hast an einem Tag?
Oh Gott, ich nutze KI überall. Ja,
also. Was sind deine häufigsten Use Cases? Ist ja manchmal so schwer zu greifen, was man alles machen kann, weißt du, deswegen immer mal ein bisschen.
Ja, also zum Beispiel, was ich echt für mich ein Gamechanger ist für mich Cloud Desktop. Mhm. Also wir haben da, weiß ich nicht, welche Lizenz, irgendeine Pro-Lizenz da. Und dann hast du ja diesen Marketplace dahinter und du kannst verschiedene Tools in dein Cloud einbinden. Also wir nutzen zum Beispiel HubSpot als CRM und ich habe zum Beispiel HubSpot da drin und es ist absolut genial, was du dem für Fragen stellen kannst. Ja. Also du hast einen HubSpot und ich kann zum Beispiel sagen, zeig mir mal alle aktiven Deals, die aus deiner Sicht dieses Quartal gewonnen werden und gib mir eine Begründung. Oder du kannst sogar präziser werden und sage, guck alle Deals an und bewerte die nach Medic, was so eine Qualifizierungsmethodik ist, bewerte die nach Medic und sag mir, welche Deals gerade kritisch sind. So, dann geht Claude hin, das kriegst du in dem Tool, kannst du dir 1000 Dashboards bauen, aber Claude zieht sich alle Daten. Der sieht jede Mail, jedes Telefonat mit Transkript, kann das auswerten und kann dir genau sagen, welche Deals laufen gut, wo sind kritische Punkte oder manchmal interessiert mich, welche Konkurrenten wir wo haben. Dann frage ich einfach Claude, sag mir mal, was sind die meisten Konkurrenzsituationen, gegen welche Tools gewinnen wir, wo verlieren wir, dann passt er alle Messages durch und win, lost und was weiß ich und sagt mir Antworten. Ne? Also das ist das ist ein Gamechanger. Ne? Also ich habe noch nie diese Antworten so beantwortet bekommen und ich kann da beliebige Tools anbinden, ne? Also auch unsere Dialer und Outbound-Tools, HubSpot und dann habe ich eine Übersicht, ne, über Dinge. Also jetzt mal als ein Beispiel. Mhm. Ne? Enablement ist ein Game-Changer, ne? Auch Sales-Enablement. Wir können unsere ganzen Google-Drives haben wir an Claude dran. Und dann kann dich so ein Agent auch enablen als Sales. Du kannst dem Fragen stellen, warum sind wir besser wie dieses Tool? Was mache ich da? Was mache ich, wenn mich der Kunde das und das fragt? Und der hat Zugriff auf alle Sales-Daten, auf alle Telefonate, auf jeden Pitch. Und der kann dir sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also Wahnsinn. Ne? Und dann natürlich für die Standard-Use-Cases. Also wenn ich heute eine E-Mail schreibe oder dann ist immer AI involviert. Ne? Also Ich lasse die immer korrigieren. Warum sollte ich denn nicht? Gerade wenn ich auf Englisch ist, ich bin kein Native Speaker, dann lasse ich die nochmal checken von AI. Ne? Ist mittlerweile in die Tools integriert. Ja. Ich nutze viel Whisper Flow mittlerweile.
Ja, ich
also auch. Ich spreche unheimlich viel der Mails ein. Dann habe ich Superhuman.
Ja, same.
Und dann kannst du ja AI, du sprichst quasi, sagst grundsätzlich, was du machen willst, sprichst du ein und dann generiert dir Superhuman AI die E-Mail. Game Changer. Ne? Also
Also für alle, die es nicht kennen, Whisperflow eigentlich reines Transcription-Tool, kannst du aber in jedem, also über die iPhone-Tastatur quasi benutzen, aber auch am Mac ganz gut.
Genau.
Und Superhuman ist eigentlich mal ein E-Mail-Tool gewesen, wurde jetzt an Grammarly verkauft. Jetzt haben sie Grammarly komplett umbenannt in Superhuman.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt Superhuman Mail, wo du erstens eine bessere Sortierung und schneller, übersichtlicher, weniger Ablenkung hast als in einem Gmail-Account, funktioniert mit Gmail und Outlook und hast dann aber auch nochmal die ganz typischen Funktionen von, hey, generiere mir in meinem Ton eine E-Mail, hier ist der Kontext, der rein soll, das heißt, du sagst stichpunktartig, was da rein soll, das Ding macht's halt
und schick. Es hat den Kontext, ne? Das heißt, wenn du diese Klassiker, ne, wenn du einen Namen hast, nimm mal allein meinen Namen, den kann man mit K oder C schreiben, das war früher immer ein Problem.
Ich überlege jedes Mal.
Ja, das ist immer ein Problem, dass du nicht genau weißt, wenn du was einsprichst, sagt, schreib dir den Namen richtig und und da der aber den Kontext hat und sieht, an wen du schreibst, nimmt er sich den Namen, also es ist immer eigentlich immer korrekt, ne? So.
Ich packe mal die Links zu den Tools mit rein. Wir machen eigentlich relativ wenig so Affiliate-Referral-Sachen, aber ich packe es mal unten rein, falls ihr mal ausprobieren
will. Das sind jetzt auch nur Beispiele, aber ich glaube, und das sind jetzt so für mich, also mein Arbeitsalltag ist schon auch viel E-Mails schreiben, aber auch viel posten, Content erstellen, Sachen durchgucken, also Zusammenfassungen bekommen, ist auch total einfach heute, ne? Rechtsdokumente lesen, kriege ich auch mal, keine Ahnung, ein NDA zugeschickt, wir haben jetzt ein Counsel, das macht's einfach, aber vorher ein NDA zugeschickt, mein Gott, das Ding haue ich in Claude rein und frage, sag mal, ist da irgendwas Kritisches drin? Ne? Also es macht die Arbeit einfach viel schneller für mich, ne? Also es ist eher so ein, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Produktivitätshacks, aber es ist natürlich, ob ich jetzt 3 Stunden am Tag E-Mails mache oder nur noch 1,5, ist schon ein riesen Zeitgewinn, und wo ich dann andere Dinge machen kann.
Ja. Das stimmt. Zum Beispiel Podcast mit mir. Ja, und zusätzlich, du könntest auch jede deiner Kundenpräsentationen halt mit einem Schnips anpassen. Sagst halt, hey, das ist die Basis, das hier muss individuell sein, bitte zieh dir das, oder hier ist der Kontext dafür. Pass meinetwegen noch die CI an, falls du dich an den Kunden anpassen willst und auf einmal hast du halt eine neue Präsi, die auf demselben Designstandard basiert, die aber den Kontext noch ein bisschen anpasst und. Man muss einfach sagen, das ist genial, wie schnell das geht jetzt dadurch, und wenn man sich halt damit auseinandersetzt, man muss sich halt einmal hinsetzen, und wenn man das nicht macht, dann verliert man echt.
Oder Research betreiben, ne? Wenn du jetzt dich mit Kunden triffst und du hast da 2 Personen, einfach mal die Namen reinwerfen und sagen, hey, find mir mal alles raus, was du über die Person findest. Ne? Teilweise echt coole Sachen. Ne?
Wenn es typische deutsche Namen sind, dann bitte das LinkedIn-Profil mitschicken, sonst sucht das falsche raus. Aber ansonsten, es klingt so banal so, aber dafür, dass ja so viele Menschen auf der Welt sich noch nicht mit KI beschäftigt haben und es in unserer Bubble so normal ist, muss man einfach diese Use Cases immer mal wieder sagen. Die sind jetzt natürlich sehr spezifisch auf Aufbau einer Firma, aber genau darum geht es ja auch. Und,
ja. Aber ich will sagen, es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ne? Also es ist immer mehr, was man damit macht. Kommt immer ein Use Case noch dazu. Ich habe letzten Freitag, ich versuche mich damit auch, habe ich wirklich 4 Stunden lang mit meinem CTO Vibe Coding gemacht, weil ich nochmal Claude Code und alles nochmal besser verstehen wollte, und habe dann da mit ihm zusammen ein paar Sachen, auch mindblowing. Ne?
Ja,
also mindblowing, was da mittlerweile möglich ist und wie es funktioniert. Also es ist schon, man muss da dranbleiben, ne, ständig. Also, aber es ist schon wirklich interessant.
Ich versuche auch alles Mögliche, wo ich denke, das nervt mich, mir zu überlegen, wie könnte das als technischer Use Case aussehen und so ein internes Tool zu bauen, um keine so Security und so Layer einbauen zu müssen. Sage ich immer, lasse ich das lokal erstmal nur für mich. Aber dann baue ich mir halt ein kleines, also ein Dashboard, um Sachen zu kontrollieren, aber versuche das als Agent aufzusetzen. Und ich habe mich so lange geweigert, Claude Code zu benutzen, weil ich es für so komplex gehalten habe. Aber selbst im Terminal ist das Ding ja einfach zu steuern. Und ich habe davor mein Terminal wirklich nur sehr ungern aufgemacht, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehe. Und dann, wenn du es einmal installiert hast, sagst du ja nur Claude, und dann kannst du ganz normal mit dem Ding schreiben. Musst ja gar nichts Kompliziertes machen. Muss man sich auch mal die Angst nehmen, wenn man irgendwie das lange nicht gemacht hat. Du kannst darin nicht schlecht sein. Du musst einfach nur mal eine halbe Stunde, und du verstehst grundsätzlich, wie es geht, und du schreibst mit dem Ding, egal ob im Terminal oder Claude Code, genau wie mit jedem anderen KI-Tool. Und das Ding macht es nur schneller und ein bisschen anders, und du kannst ein bisschen besser tweaken, weil du besser Skills hinzufügen kannst und sagen, hey, aktivier mal den Skill, lad das mal aus als GitHub-Repo runter, und du musst nur einen Link reinschicken, wenn du weißt, was du haben willst. Zum Beispiel Frontend-Design, Presentation-Skills und wie auch immer. Und es ist crazy.
Es ist wirklich crazy. Und was man auch sagen muss, ist, man muss regelmäßig das Gleiche nochmal ausprobieren, wenn es nicht geklappt hat.
Das stimmt auch.
Weil sich die Modelle einfach so weiterentwickeln. Und ich habe eben diesen Use Case mit HubSpot-Integration. Ne? weiß nicht, vor ein paar Wochen haben die dann was geändert, dass du auch im normalen Claude, der kann jetzt auch skripten, mhm, ne, der Agent. Das heißt, wenn du jetzt eine Frage stellst, hast du vorher immer diese textuelle Antwort bekommen. Jetzt skriptet der ein Dashboard und das Ergebnis ist dann eine HTML-Seite mit Ergebnissen, wo du denkst, mindblowing, ne? Ein komplettes Dashboard mit Drill-Down, wo du dann in die Daten reindrillen kannst. Das ist dann die Antwort, ne? Also das heißt, das verändert sich auch.
Und das Geile ist, dass es so ein Dashboard, das kann er dir jedes Mal wieder einfach generieren. Das ist nichts, was du maintainen musst, sondern ja, einfach, du klickst drauf, es läuft nur lokal auf deinem Laptop gerade, weil du halt irgendwie das irgendwo hast und so, du musst es nicht mehr verstehen. Du kannst einfach für alles kurz visuelle Sachen erstellen lassen. Und das ist auch okay, dass es nicht dauernd durchläuft. Das ist nicht mehr, dass irgendein Entwickler sich alle Sachen ziehen muss, gucken muss, wie kriegen wir das hin, dass es dauernd verknüpft bleibt. Weil sonst sind interne Tools ja auch häufig was du maintainen musst und eben gucken musst, wollen wir dafür wirklich Kapazitäten aufbringen oder kaufen wir es einfach ein? So, du kannst auch, wenn du halt sagst, okay, nur jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich bin der Einzige, der hier irgendwie wirklich Vertrieb macht gerade, wobei, stimmt nicht ganz, Daniel, auf unserer Eventseite macht das auch noch tatsächlich sehr viel, aber so, wir haben kein HubSpot, weil das würde mich halt nerven, weil es immer so, das zu pflegen war so anstrengend. Jetzt inzwischen kann ich mir überlegen, pflege ich per Agent und per Cloud HubSpot oder baue ich mir halt schnell ein internes CRM, wo ich einfach mit dem Ding hin und her kommunizieren kann, aber das war vorher halt nicht drin, es war keine Option, es war nicht möglich.
Ja, stimmt, und ja, ich kann das auch nur empfehlen, ne, diese Daten. Also ich kann dir auch nur empfehlen, dann CRM zu machen mittlerweile, weil die Integration ist einfach geworden.
Ja.
Und du hast dann eben einen zentralen Datenpunkt, wo dein Agent dann drauf zugreifen kannst. Ne? Also wenn du wirklich jeden Call, jede Message, jede Mail, alles da drin hast, dann ist das einfach auch, schafft das Kontext, wo du als Mensch eigentlich fast gar nicht in der Lage bist, das auszuwerten. Aber der Agent kann das nutzen. Ne? Der kann Muster erkennen. Was funktioniert nicht. Der kann dir darauf basierend Vorschläge machen für deine nächsten Outreach-Mail. Ne? Also
allein so Pricing, ne? Wenn du halt sagst, okay, ich überlege immer, wie ich pricen muss und so, so, da lernst du ja auch Gemeinsamkeiten. Wann war es zu hoch, wann war es zu niedrig? Ja. Also, was wurde sofort zugesagt? Wo hättest du, so, das sind einfach Sachen, wo man dann echt sehr viel lernen kann und auf einmal Visibilität bekommt, die man sonst sehr hart hätte erarbeiten müssen.
Auf jeden Fall. Also es ist bei uns überall drin. Wir integrieren übrigens auch fast alles in Slack. Also wir sind ein heavy Slack-User und du kannst eben Claude und die ganzen Abfragen, wir haben einen Sales-Channel, da kommt ein Kunde rein, ich sehe einen Deal, dann kann ich direkt sagen, Claude, analysier mal, sag mal, was das ist. Und also das ist auch dann sehr einfach zu integrieren.
Ja, das ist also wichtig auch, glaube ich, zu sagen, okay, Dashboard's cool, aber am Ende musst du halt irgendwo mit dem Ding schreiben können, wo es einfach jeder machen kann, weil so kann es halt auch jeder aus der Firma, ne? Wenn du den Agent sauber aufsetzt, kann jeder aus der Firma mit diesem Agent, beziehungsweise dann in Slack-Bot genannt, mit dem Bot schreiben, aber der macht quasi für jeden das, was er tun soll und dann gibt es vielleicht irgendwo eine zentrale Funktion und das kann in einem Dashboard kontrolliert werden, aber es muss halt nicht als Dashboard laufen, weil du musst dich ja nirgendwo mal einloggen, das Ding lockt das ja automatisch.
Genau.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt aktuell mit Gründern sprichst, die jetzt anfangen zu gründen? Was sind so die Erfahrungswerte, die du gerade mitgibst, die sich auf jeden Fall von dem unterscheiden, wie du das vor 5 Jahren gemacht hättest?
Also vielleicht erstmal, ich habe ja diese Philosophie, ich nenne das Brick by Brick, also dass man jede Firma Stein für Stein aufbauen muss. Ne? Man ist ja häufig als Gründer nervös und man möchte gerne, oder ich sag jetzt mal, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, ohne dass wir darüber gesprochen haben, aber du hast ja irgendwann mal mit Unicorn Bakery angefangen und dann hast du deinen ersten Podcast aufgenommen, ne? Und dann hast du den released. Und dann hast du wahrscheinlich nur ein paar Hörer gehabt.
Ja, ziemlich genau.
So, ja, so. Und das ist halt frustrierend irgendwie. Es macht Spaß, aber irgendwie ist es auch frustrierend, wenn du da in deine Arbeit reinsteckst und du hast einen Podcast gemacht. Ich habe das ja auch gemacht mit einem Podcast. Ja. Und dann siehst du, shit, 13 Viewer. Ne? Und 8 davon waren deine Freunde. Ne? So. Und dann hören eben viele auf. Mhm. Aber die Erfolgreichen, wie du jetzt auch mit deinem Podcast, die machen halt weiter. Und dann machen die einen neuen Podcast. Und dann sind es nicht 13, sondern 18 Hörer. Und dann sind es 25. Und irgendwann merkst du, kommt so ein Compounding-Effekt. Ne? Dann werden es 50, 100, 200. Heute hast du wahrscheinlich Tausende dann irgendwann und dann steigt das. Ne? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Brick by Brick heißt, anzufangen, weiterzumachen, zu lernen, was funktioniert. Ne? Wir haben eben darüber gesprochen, wir sind jetzt in deinem neuen Studio. Beim ersten Mal waren wir noch bei dir in der Wohnung. Das heißt, das ist ja ein Compounding-Effekt. Ne? Du kannst bessere Hardware kaufen, dein Podcast wird besser, du kriegst bessere Teilnehmer, weil du bekannter wirst und das compounded. Aber jeder fängt bei null an. Ne? Ein Mr. Beast hat bei null angefangen mit seinem ersten YouTube-Video und jeder Influencer hat irgendwann mal null Follower gehabt und dann, die sind aber dran geblieben und du musst dann irgendwie jeden Tag irgendwas machen, ne? sonst wird das nichts. Und so ist das eigentlich in der Firma auf jeder Ebene, ne? Wenn du anfängst, dann wird immer, ist immer alles klein, du bist alleine, du releast eine Website, du hast keine Besucher, keiner kennt dich, dann musst du anfangen, SEO, SEM zu machen, LinkedIn und wenn du Glück hast, compoundet das, ne? Das ist einfach der Trick, ne? den man da gehen muss. Und was ist der Unterschied geworden? Ich glaube, dass heute du schneller sein kannst, ne? Weil früher gab es ja Bottlenecks, ne? Was du, ne? Wie viel Content kann ich schreiben? Wie lange dauert das, eine neue Webseite aufzusetzen? All diese Dinge kosten ja Zeit. Und diese Zeit wird heute durch AI, die geht nicht gegen null, aber fast, ne? Ich hab einen Sohn, der ist 14, der hat jetzt auch sein eigenes Startup gegründet. Und wenn du siehst, wie so ein 14-Jähriger mit AI Software baut, seine eigene Webseite baut, postet auf LinkedIn, alles AI generiert. Ne?
So. Stark.
So, und das ist einfach, da sieht man, das geht. Ne? Du kannst das aus dem Office heraus mit wenig Personal, kannst du eigentlich ein Team von 10, 15 Leuten durch AI ersetzen.
Das stimmt.
Das heißt, du kannst dieses Compounding, glaube ich, schneller hinbekommen. Ne? Du kannst in einer höheren Frequenz, aber das Grundprinzip hat sich nicht verändert. Das Grundprinzip ist, durch AI wird dein Podcast jetzt trotzdem nicht beim ersten Podcast 5000 Follower haben. Ne?
Das leider nicht, nee.
Leider nicht. Du musst dann immer noch die harte Arbeit machen, aber sage ich, ich kenne mich da nicht aus, aber ich sag mal, du kannst natürlich Background-Informationen über deinen Podcast-Teilnehmer bekommen. Du kannst vielleicht Hilfe beim Schneiden, beim Veröffentlichen, Content erstellen, Transkripte erstellen, in 8 Languages das zu übersetzen. Keine Ahnung, das kann AI dir helfen und das hilft dir, mehr Reichweite zu bekommen und so weiter. Also ich würde nichts großartig anders machen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube nur, dass wenn du die richtigen Tools benutzt, du das mit weniger Aufwand schneller machen kannst. Aber du musst immer noch dir klar sein, du musst Stein für Stein für Stein setzen und du darfst dich nicht frustrieren lassen. Und du musst natürlich gucken, dass es steigt. Ne? Wenn du jetzt 100 Folgen Podcast gemacht hast, du bist immer noch bei 13 Zuhörern, dann solltest du halt drüber nachdenken, dass vielleicht deine Hörerschaft relativ klein ist, ne?
So. Das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Zeit, wo alle versuchen, das komplett alles perfekt zu planen und sich nicht mehr die Zeit zu geben, dass Dinge sich auch entwickeln können.
Genau, aber die Zeit brauchst du. Brauchst du. Die wird kürzer, ne? Durch Social Media, durch Verbreitungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ich habe ja noch angefangen in einer ganz anderen Welt, ne? Vor 26 Jahren, oder ich habe mein erstes Unternehmen vor über 20 Jahren gegründet. Da gab es ja so alles gar nicht. Da war das Coolste, was du hattest, ein Blog, ne? Und eine Webseite. Und heute hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ne? Also ich bin jetzt kein Influencer, aber ich habe bei LinkedIn mittlerweile, ich glaube, 24.000 Follower. Und wenn ich einen normalen Post absetze, dann hat der so 20.000 Views und ich erreiche 10.000 Menschen. Ja, wo ging das früher?
Ne? Also, quasi unmöglich, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Menschen das sind. Dann
genau, das ist irre. Das ist so ein halbes Stadion, ne? Die du dann
ja, ich weiß ja nicht mal, was für ein Fußballverein du bist. Spaß. Ich gucke aus Fürth, das ist mehr, als wir Zuschauerschnitt haben.
Also. Na, aber du weißt, was ich meine. Ne? Du hast heute die Möglichkeit, es gibt ja andere Influencer, die du auch im Podcast hattest, die haben Millionen von Followern. Wenn die posten, erreichen die Millionen von Menschen
mit einem Post. Das ist absurd.
Das ist absurd. Das ist so ein Marketingstand. Dafür hättest du früher Fußballwerbung in der Werbung zu Fußballspielen schalten müssen oder zur Tagesschau, um die Menschen zu erreichen. Das machen die heute mit dem Post. Ne? Also das heißt, die Welt hat sich verändert, aber auch die Leute sind nicht über Nacht dahin gekommen, sondern die haben das über Jahre aufgebaut mit harter Arbeit. Ne? Tägliches Posten, verstehen, Content generieren, die richtige Zielgruppe auswählen. Das heißt, die haben auch ihre Arbeit gemacht und das aufgebaut über die Jahre. Ne? Und dann hast du natürlich eine Mega-Mode und einfach ein super Asset, um dann damit Sachen zu machen. Ne? Wenn du erstmal Millionen von Followern hast, dann kannst du natürlich viele Dinge machen. Aber ich poste zum Beispiel fast jeden Tag auf LinkedIn. Ich muss mich da mehr oder weniger zu zwingen. Es ist nicht in meiner Natur, das zu machen. Aber ich mache das, weil ich sehe, es compounded. Ne? Also ich kriege mehr Follower, ich erreiche damit Leute, wir kriegen damit Traffic auf die Webseite. Ich kann damit auch unser Tool verkaufen. Es lohnt sich. Ne? Es lohnt sich einfach, das zu investieren.
Wie viel machst du edukativen Content über Observability, über eure Firma? Wie sehr machst du Dinge, die, also persönlichen Content, weil es vielleicht auch an Reichweite gewinnt? Also wie mixt du das?
Also grundsätzlich versuche ich alles, was mich als Person ausmacht und meine Familie, aus allem auszuhalten. Mhm. Also ich habe noch nie ein Foto von meinen Kindern gepostet oder poste eigentlich auch nichts aus meiner Freizeit. So, ne? Und erzähle eigentlich auch nicht viel dazu. Mhm. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, ne? Das ist einfach, ich sehe meinen Wert oder alles, was ich erzeuge, sehe ich als Teil meines Businesses. Wenn ich nicht keine Firma hätte, würde ich auch bei LinkedIn nicht mehr posten. Okay. Also für mich als Mensch hat das keinen Mehrwert. So. Aber im Business hat es einen Mehrwert. Ne? Ich lese auch gerne andere, wenn man was lernen kann. Ne? Und das heißt, ich mache eigentlich zwei Arten von Content. Das eine ist Content rund um Observability, mhm. ne? Was mein Kernbusiness ist, und das andere ist alles rund um Startups. Mhm. Gründen, wo ich denke, das könnte für jemanden interessant sein. Ne? Ich bin auch ein sehr politischer Mensch. Ich habe gestern mal wieder einen abgesetzt. Da ärgere ich mich dann manchmal drüber, dass ich das mache. Manchmal mache ich auch so Posts, wenn mich was aufregt in der deutschen Bürokratie. Die mache ich dann auch immer nur auf Deutsch. Dann poste ich ab und zu mal, aber irgendwie versuche ich das auch zu unterdrücken, weil es die haben immer so den Nachteil, dass sie sehr kontrovers sind, ja, und du hast ja auch mittlerweile sehr gespaltene Lager, also ich würde mich eher so mittig sehen, ja, in dem, wie ich sehe, aber du wirst dann sehr schnell von der einen Fraktion in die sehr rechte Ecke geschoben und von einer anderen Fraktion in die sehr linke Ecke. Ich sehe mich da nicht, aber das hat immer so eine emotionale Schiene. Und ich sage mal, diese Themen Startup oder Observability, die sind nicht emotional. Mhm. Da gibt es selten irgendwie so harte Diskussionen oder sonst irgendwas. Aber Politik hat immer so den Nachteil, dass du schnell in eine Ecke gestellt wirst.
Letzte Frage, glaube ich. Aber wie schaffst du es als Gründer, dafür zu sorgen, dass du auf der einen Seite nicht durchdrehst, also weil so viel gleichzeitig passiert, auf der anderen Seite eben schnell genug mit der Firma mitwächst, dass das Gefühl entsteht von, hey, okay, ich verstehe und das Chaos und kann zumindest, man wird nicht vom Chaos komplett überrannt.
Gute Frage. Also was ich versuche ist, ich denke als CEO musst du es schaffen, nicht in der Firma selber mitzuarbeiten. Sondern du musst ein Außenstehender sein. Mhm. Also ein bisschen wie der Trainer beim Fußball, der am Rand steht, der spielt ja auch nicht mit, sondern der guckt sich das Spiel an, weil wenn du, ich bin jetzt kein Fußballspieler, aber ich gehe mal davon aus, wenn du auf dem Feld stehst, dann siehst du das Spiel aus einer anderen Perspektive. Ne? Du bist Teil des Spiels und wenn du
bist genug Fußballfan, um das zu wissen.
Genau. Und wenn du außen stehst, dann siehst du das Spiel nochmal anders. Und ich glaube, so ähnlich sehe ich meine Rolle. Ne? Ich sehe mich eher so als Coach von außen. Mhm. Manchmal muss man sein Team verteidigen, manchmal musst du einen rausnehmen, musst du ersetzen, manchmal musst du die Taktik ändern, ne? Und du musst die richtigen Spieler irgendwann auch bekommen. So sehe ich meine Aufgabe. Und dann bist du auch nicht in diesem Day-to-Day-Business gefangen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du immer noch als Founder irgendwie der beste Entwickler bist, gleichzeitig aber auch Vertrieb machen musst, dann bist du in so einem Hamsterrad, ne? Also dann machst du viel, machst aber wahrscheinlich nicht das Richtige, um die Firma in Wachstum zu bringen, weil du eben im Zweifel Teil des Problems bist, ne? Und nicht außenstehend bist und das korrigieren kannst. Also ich glaube, du solltest als CEO und Gründer schnell schaffen, in eine Rolle zu kommen, dass du eher der Coach bist, ja, und nicht Player, ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, und dann schaffst du es auch, klaren Kopf zu behalten, ne? Weil du eben nicht in dieser Mühle gefangen bist, oh shit, ich muss jetzt noch das Release rausbringen, da ist was schiefgegangen, ich bin selber auch der Troubleshooter und ich muss jetzt noch Outbound-Calls machen, sonst haben wir keine Pipeline. Also du musst versuchen zu schaffen, dass du die richtigen guten Leute einstellst, die das besser können wie du, und du bist eher außenstehend und orchestrierst, wie das Team zusammenarbeitet.
Kann ich das zu früh machen? Wann ist der richtige Moment für diesen Wechsel?
Ich glaube nicht, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo das viel zu früh ist. Also klar, du brauchst natürlich, wenn du zu zweit startest, dann geht das nicht anders. Ne? Aber ich sag mal, wenn du 10 Leute hast, dann sollte das möglich sein. Ja? also ab, sagen wir mal, einer Firmengröße von 10 Personen, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund mehr, wenn du die richtigen und gute Leute eingestellt hast, warum du noch Vollzeit, also ich meine, ich arbeite natürlich Vollzeit, ne? Aber ich mache halt andere Dinge, ne? Ich versuche Teams zusammenzubringen, ich rede mit Kunden, ich mache die Dinge, die der CEO machen muss. Ich helfe beim Hiring, denk strategisch, ich mache Fundraising, ne? Das kannst du nicht alles delegieren, aber ich bin nicht operativ, ich kodiere keine Zeile Code, ich bin nicht tief im Produkt drin, also
natürlich. Theoretisch wäre Sales ja auch operativ, aber du meinst, dass du in der Delivery halt nicht mit drin hängst.
Ja, aber ich bin nicht mehr im Sales drin, ich hire die Leute nicht, ich bestimme den Prozess nicht, ich mache keinen Outbound, bin natürlich, ja. wenn mich ein Sales jetzt anschreibt und sagt, hey, ich habe ein wichtiges Meeting mit dem CTO, großer Deal, kommst du da bitte mit rein und kannst mal deine Vision von der Company präsentieren und sicherstellen, dass der Kunde auch ein gutes Gefühl hat, dass wir nicht nächste Woche wieder weg sind, weil das ist ja in der Startup-Phase ein Problem, dass wenn du einen großen Kunden hast, dann sagt er, ja, aber woher weiß ich, dass du nicht nächstes Jahr gekauft wirst oder ihr pleite seid, dann muss manchmal auch der CEO reinkommen und sagen, hey mal, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, das ist mein, ne? Das ist, hat was mit Vertrauen zu tun und das kann dann noch keiner ersetzen, das mache ich natürlich noch, ne? Aber ich bin nicht operativ im Tagesgeschäft drin.
Ich überspitze das jetzt mal. Ne? Du hast gesagt, man kann es quasi nicht zu früh machen und man braucht 10 Leute. Das heißt, wenn ich sagen wir, ich mache eine gute Seed-Runde, so wie ihr, dann stelle ich sofort Leute ein und dann kann ich mich ja da schon ein bisschen zurückziehen. Ja. Ist ja nicht richtig, weil am Ende brauchst du eine gewisse Form von, ich muss verstehen, was der Markt wirklich braucht, um dann eben auch, oder würdest du sagen, also anders, würdest du die Informationen, die du brauchst, um so in die Richtung von Product Market Fit, was ja immer so als, ich sag mal, nicht perfekt definierbares Element irgendwo in der Startup-Journey schwimmt. Würdest du sagen, du würdest einstellen, gute Leute und mit denen gemeinsam Richtung Product-Market-Fit iterieren oder würdest du sagen, so klein wie möglich bleiben, um Richtung Product-Market-Fit zu kommen und erst wenn du siehst, hey, wir merken so langsam, was wir wirklich brauchen, dann einzustellen?
Also ich kann das jetzt aus meiner Perspektive sagen, ja, wie ich es gemacht habe. Ich habe diesmal tatsächlich die richtigen Leute eingestellt, die selber Product-Market-Fit finden. Mhm. Ich habe aber natürlich jetzt auch den Vorteil, dass ich habe in meinem Leben ungefähr 2000 Mitarbeiter eingestellt, kenne also auch viele Leute und ich habe dann die ersten 10 Mitarbeiter, habe ich die besten 10 aus meinem Netzwerk von 2000 Leuten, habe ich geheiert. Also ich habe 100% Vertrauen in die, ich kenne die, ich weiß, dass die gut sind, ich musste die nicht finden, ich kann die auch heiern. Ich sag mal, ein normaler, wenn ich jetzt ein 25-jähriger Founder bin nach dem Studium, dann wird das schwer sein, die Leute auch davon zu überzeugen, bei mir anzufangen. Ne? Du musst die richtig guten Leute ja auch erstmal bekommen. Ne? Dann bleibt dir vielleicht auch gar nichts anderes übrig, als aus deiner Peer Group 3 andere 25-Jährige einzustellen, weil du kannst gar nicht den, sage ich jetzt mal, 45-jährigen Product Manager einstellen, der das schon 3-mal gemacht hat, weil der ist vielleicht A zu teuer, aber B fängt ja auch gar nicht bei dir an, weil der hat eine Familie, der hat Risiko, der sagt, naja, ne, ich kenne den nicht, der hat das vorher noch nie gemacht, fange ich nicht an. Also du musst ja auch gucken, kannst du es überhaupt schaffen, die richtigen Leute einzustellen und dann, aber wir haben ja gerade über den, ich habe den Namen vergessen hier, über den Kollegen gesprochen, der hier diesen Fonds macht, diese 0,1% der besten Founder zu finden.
Ach, Dippold, Evo.
Genau, da habe ich den Podcast gehört, der sagte ja, er hat ja auch dieses Ding, er ist ja Mathematiker und sagt, weiß ich nicht, meine Chance, so jemanden zu hiren, der ist bei 1%, also muss ich 100 ansprechen, damit ich eine Chance habe. Ne? Das ist dann wieder dieses Compounding. Wenn du natürlich diesen Anspruch hast, da glaube ich auch dran, dass er recht hat, dass wenn du sagst, ja, ich will aber jetzt einen Top-Mann hiren und ich weiß, meine Chance als 25er liegt bei 1%, dann musst du halt 100 davon ansprechen. Das bedeutet, du machst dann wahrscheinlich wochenlang gar nichts anderes, als die eine Person zu finden. Aber ich glaube, es wäre das Richtige. Es wäre das Richtige zu tun, die richtigen Leute zu hiren, weil dann schaffst du das auch, das zu machen, was ich gerade gesagt habe, außen vor zu sein. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass die meisten Leute, habe ich übrigens auch gemacht, als ich angefangen habe, ich war froh, dass überhaupt einer für mich gearbeitet hat. Also in meinen ersten Startups, da habe ich jeden geheiert, den ich bekommen habe, weil ich war ein unbekannt, kleines Unternehmen, es wollte keiner anfangen. Ne? Ich habe erfahrene Leute nicht dazu überredet bekommen, weil ich war vielleicht nicht persistent genug, ne, und habe dieses 100-mal, ne, das ist, das gilt für Fundraising, für alles, ne, du musst einfach diese Persistenz zeigen und wenn du nur eine kleine Chance hast, aber Kompromisse bei Mitarbeitern machen ist immer ein Fehler. Das wird dich am Ende, wird dich das einholen und das wird dir auch Kraft und Energie kosten, weil dann musst du es kompensieren und das ist nicht gut.
Okay. Das glaube ich auch, das hört das, ich merke das bei mir selber, ne? Dass ich auf der einen Seite immer so das Risiko, wenn du, weil nicht dieses typisch, ich bin ja kein Venture-finanziertes Softwareunternehmen, wo ich sage, alles ist predictable. Wir haben schon Sachen, die wiederkommen und wir haben Sachen, die sind sehr sporadisch. So. Wenn du jetzt sagst, hey, komm, bei der Episode mache ich mal Podcast-Werbung, dann weiß ich nicht, ob du jetzt jeden Monat bei mir Podcast-Werbung machst oder halt nicht. So, das dann, so, da sind wir, da müssen wir, glaube ich, auch noch trotzdem einen Tick besser werden. Und nachdem das viel an mir hängt, ist ja so, dass ich das Gefühl habe, alles reißt an mir. Und dann denkt man sich auch so, okay, ich bin irgendwo zwischen, ich muss jetzt eigentlich investieren, um nochmal 1, 2, 3 Leute reinzuholen. Vor allem jemand, der mir auch irgendwie operativ Struktur schaffen kann, Arbeit abnehmen kann und Dinge übernehmen kann. Also auch so auf persönlicher Assistenzebene. Dann jemanden, der im Vertrieb wirklich ein bisschen hinten dran bleibt. Weil Pipeline generieren geht. Ich habe nur nicht die Zeit, das den ganzen Tag zu machen, weil ich halt noch in der Delivery mit drin hänge und. Dann ist man so an einem Punkt, dass man denkt, shit, eigentlich bräuchte ich mehr Geld, um das zu machen, was ich will. Wenn ich mich jetzt nur auf Vertrieb konzentriere, bleibt die Delivery hängen. Und irgendwie hat man das Gefühl, in so einem Punkt zu sein, wo man denkt, ich weiß nicht, wo ich anfange. Und egal, was ich mache, ich muss halt eben trotzdem den Kompromiss in Kauf nehmen, dass halt das andere erstmal kurz leiden wird. Dementsprechend fokussiere ich mich jetzt eher auf, wo kann ich nochmal 1, 2 Leute mit hinzunehmen, die mir, wo ich weiß, wenn ich das andere mache, ich den auch einen Teil schon rüberschieben kann, auch wenn das dann 1, 2 härtere finanzielle Monate werden. Aber es ist echt interessant, wie der Kopf versucht, sich dann gegen diese Entscheidungen zu wehren, weil sie natürlich Risiko sind, weil es könnte ja alles anders kommen, ohne dass ich glaube, dass mein Laden abschmiert.
Aber das ist genau das, was ich ja eben meinte, ist, was der Fehler passiert mir auch noch. Nicht, dass ich sage, das ist ein Fehler, aber ich glaube, es ist einer.
Naja, alles gut.
Es ist einer, wenn du sie nicht hast. Weil ich glaube, wenn du merkst, ich habe dieses Momentum und du kommst in die Situation, dass es zu viel ist, du musst, dann musst du die Leute eigentlich hiren und man macht das eben viel zu spät, was dazu führt, dass du entweder einen Burnout bekommst oder
ich sag mal, meine Verlobte nicht so glücklich ist, dass unser Kind in 6 Wochen kommt und ich vielleicht doch ein bisschen viel arbeite.
Genau, oder das, ne, dass du die Zeit nicht hast, weil du eben zu sehr involviert bist. Das ist eigentlich ein Kernzeichen, dass du hiren solltest. Und das ist was, das habe ich in meinem ersten Startup auch, meiner ersten Firma Cozentric, wo wir ja auch auf mehrere hundert Leute gewachsen sind in 10 Jahren. Was ich gelernt habe, ist es auch ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Also wenn du die Leute dann hirest, dann wird dein Unternehmen automatisch größer, wenn du gute Leute hirest, weil die bringen dir mehr Vertrieb und so weiter. Ich habe das immer gemerkt, wenn man, eins der Probleme bei uns war immer, wir waren eben so ein People-Business und wir brauchten immer größere Offices. Ne? Wir haben irgendwie angefangen mit einem Office für 10 Leute und dann musst du ja in Deutschland, die Mietverträge im Gewerbebereich sind dann meistens so 5 Jahre und dann musst du dir überlegen, wie groß ist denn mein nächstes Office? Ne? Und ich habe dann immer gemerkt, egal welche Office-Größe ich genommen habe, als nächstes, ich habe das immer gefüllt.
Man denkt ja auch, es ist ja doof, wenn es leer ist.
Genau. Und ich habe dann am Ende ein großes Gebäude gebaut für 200 Leute, haben wir selber gebaut und da waren wir 30 Leute. Ne? Und da hat jeder gedacht, wie irre ist der eigentlich, dass der mit 30 Leuten ein Gebäude baut für 200? Ne? Aber was passiert ist, innerhalb von kürzester Zeit waren wir 200. Ne? Das ist irgendein Effekt, ist, also ich kann den gar nicht genau erklären, aber ich weiß, wenn ich in dem 30er Office geblieben wäre, wären wir nie auf 200 gewachsen. Ne? Das ist so eine, ne, ich wusste, shit, jetzt habe ich auch die Kosten, ich muss wachsen, ich habe die Strukturen geschaffen, ich habe die Leute eingestellt und dann ist das Unternehmen nachgezogen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man, wie bei mir jetzt auch, ich habe einen Olli geheiert, der bringt dann Leute mit, der stellt 60 Leute aus. Das Business wird jetzt nachziehen. Wenn das natürlich nicht passiert, shit. Ne? Aber das ist halt auch ein bisschen, deswegen ist das ja auch unternehmerisches Risiko. Ne? Du musst das gehen. Deswegen würde ich sagen, stell die 2 Leute ein, das wird dich entlasten. Du wirst Freiräume bekommen, andere Dinge zu machen. Dein Business wird sich schlagartig vergrößern, verbessern. Glaube ich fest dran, ne?
Ich finde es nur so spannend, ich habe jetzt das erste Mal was gefunden, weil ich meine, ich habe ja kein typisches Produkt, was ich an Gründer verkaufe. Ja. Mache ich auch weiterhin nicht. Ne? Ich habe 2 Dinge, die ich spannend finde. Das eine ist, wir sind immer so ein unabhängiger Layer gewesen. Das heißt, wann immer mich jemand gefragt hat, ich konnte immer sagen, mit wem man reden muss, ohne dass ich selber was verkaufen musste. Mhm. Und vielleicht gibt's mal hier und da irgendwie einen Kickback, wenn was entsteht. Vielleicht ist es einfach nur ein Call mit einem anderen Gründer und man hat was gelernt. So, das war immer so, da gab's kein hartes Produkt drumherum. Ich glaube, wir können unseren Referral-Layer ein bisschen ausbauen. Das andere ist, wir haben angefangen, so ein paar, also viele Gründer-Events zu machen und sind dann auf Firmen zugegangen, die natürlich auch ein Interesse haben, die Gründer kennenzulernen, sagen halt ganz ehrlich, wir wollen Gründer zusammenbringen. Du sagst uns einfach, wer sind deine Wunschkunden in der Art und Weise. Also welche Firmengröße, ist es gerade eine gewisse Branche? Wir gucken, dass wir dir 20 Leute davon an den Tisch holen zum Dinner. Du gibst uns Summe X. Wir machen zwei Optionen. Die einen, entweder ist so volles Budget oder Orga-Fee plus die bezahlen das Dinner einfach vor. Dann können sie selber entscheiden, wie fancy der Laden wird. Aber wo wir ich halt, wenn ich das jetzt jemandem sage, dass wir das, also weil wir halt sehr gut darin sind, die Leute unabhängig zusammenzubringen und dann einfach zu sagen, ihr sitzt mit am Tisch, das ist keine Vertriebsveranstaltung, ihr könnt dann Kontakte knüpfen, ihr dürft jetzt da, wenn ihr anfangt, dann nur durchzupitchen, auch wenn wir das für euch zu organisieren, dann wird das keinem Spaß machen. So, passt da auf. Und auf einmal ist jeder so, ja, lass sprechen, lass sprechen, lass sprechen. Und ich bin so, okay, ich kriege gerade Pipeline zumindest zusammen. Zwischen Pipeline und Sales ist ja immer ein Unterschied, haben wir schon besprochen. Ich merke, da ist ein gewisses Momentum drauf. Ich merke, in der Delivery wird es knapp, wenn ich das alleine mache. Und jetzt ist das erste Mal so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich aber auch und ich will weg von diesem, alles hängt an mir. Ich meine, ich habe lange und ich mache ja auch immer noch viel Content. Das hängt ja an mir. So, aber auch Unicorn Bakery, du hast ja auch mit Flo schon aufgenommen, wo wir mal irgendwie Sales Bakery zwischendrin gemacht haben und auch wieder reaktivieren werden, wo dann halt manche Themen einfach nicht von mir gemacht werden müssen, weil der beste Inhalt für Gründer entsteht nicht, wenn Fabian Tausch die ganze Zeit alle Leute interviewt, sondern wenn halt Leute, die eine Expertise haben, sagen, hey, wir gehen da nochmal tiefer rein und sprechen mit Mirko wirklich mal über Enterprise Sales und schon, oder halt generell die Sales Engine. Und schon ist es irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen tiefer und man hat mich aus der Gleichung genommen. Das habe ich erstaunlich schlecht gemacht im letzten Jahr zum Beispiel. Bin da nicht hart genug dran geblieben, habe da kein System gebaut, dass die Guest-Hosts irgendwie auch bei Stange gehalten wurden und bei Laune, weil ich kann denen ja auch Gäste anbieten. Ich kann ja sagen, hey, wollt ihr nicht mal mit dem zum Beispiel sprechen? Mit der würde zu dir passen. Mit dem habe ich mich gerade wieder getroffen. Und da merke ich, dass ich manchmal schlecht war, die Verantwortung abzugeben, weil ich immer so in diesem, es war so Phasen, es gab Phasen mit Momentum, wo ich dachte, ah, jetzt läuft's gerade und dann so Phasen, wo ich Firefighting gemacht habe, weil ich halt relativ alleine dafür verantwortlich war, den Laden zusammenzuhalten oder bin. Und dann so im Firefighting-Modus vergesse ich die Sachen dann alle und denke so, ah, die sind halt jetzt gerade nicht wichtig genug. Und ich habe dieses Jahr gemerkt, so erstens, wenn ich Family mit zwei Kids führen möchte, einen Laden, der funktioniert, der mir nicht um die Ohren fliegt und die gestiegene Kostenbasis mit Studio, Team etc., dann kann ich nicht als Selbstständiger so einen Laden führen, sondern muss ich halt anfangen, Supportsystem zu bauen. Und das ist krass, dieser Switch hat sehr, also ich habe es mir gerne so frei gehalten, aber ich merke es, das bringt mich jetzt um, wenn ich das nicht mache, dann kann ich irgendwann Privatinsolvenz anmelden, wenn ich Pech habe, wenn irgendwas schief läuft.
Ja, ja, und davon spiel ich weit weg. Das bedeutet aber auch, du musst halt Umsatz generieren und du musst auch die Produkte vernünftig bepreisen. Ja. Ne? Sag mal, Podcast, wenn du so ein Dinner mit 20 Leuten abends anbietest mit guten Kunden, wenn du mir das jetzt anbieten würdest, da wäre ich bereit, einen richtig guten Preis für zu bezahlen. Ne? Sage ich jetzt mal.
Also Orga-Fee, die wir so haben, wir machen jetzt live einfach. Ja, ne? Ja. Aber so Orga-Fee, die wir jetzt zuletzt bekommen haben von jemandem, waren 6,5 und die haben das Dinner noch bezahlt. Und beim anderen ist, dass wir irgendwie so um die 10 bis 12 als Total Fee bekommen haben und dann zahlen wir das Dinner, also so 3,5, 4K davon inklusive Deko. Das heißt, es bleiben so zwischen 6 und 8 für so ein Dinner hängen. So,
ist gut. Würde ich auch direkt zahlen. Ich hätte jetzt auch gesagt, also wenn du mir sagst, für 10.000 Euro plus Dinnerkosten, also ich wäre noch drüber gegangen, ah. 10.000 Euro und Dinner, mache ich jetzt hier fest, wenn du mir 20 gute Kunden dahin bringst, dann hast du einen Deal.
Gut, ja? Dann werden wir 10 plus Dinnerkosten und wir sprechen mal drüber. Wenn du mir sagst, wer gute Kunden sind, dann sag ich dir, ob ich das liefern kann. Ja, aber
und sowas ist natürlich was, das würden wir machen, ne? Weil das natürlich einen riesen Mehrwert hat. Ne? Dass am Ende, wenn das 20 Leute sind, sag ich jetzt mal, breche ich das mal runter, sind das 500 Euro pro Person als Kosten, dass ich mit denen...
Du, Olli und vielleicht noch jemand. Und
genau, noch zwei, drei Leute von uns dabei, die sich dann dazusetzen. Und ich würde auch nicht groß pitchen oder so, sondern dass man da auch Mehrwert schafft für alle. Aber das ist keine Kosten. Ne? 500 Euro für einen Top-Lead ist in unserem Bereich, im Enterprise-Vertrieb, günstig. Ne?
Also das muss 20 für ein Dinner verlangen.
Nein, ja, deswegen meine ich, fangen wir mit 10 an.
Ja.
Nein, aber es ist nicht unrealistisch, dass dir einer auch 1.000 Euro
das ist so witzig, weil ich komme ja aus einem Ding, wo ich denke, krass, also ich bin teilweise, wir haben das auch als Frühstücksevent gemacht und dann bin ich mit nach Hause gegangen, war so krass, du hast jetzt irgendwie 9.000 Euro Profit damit gemacht, dass du hier 15 Leute zum Frühstück eingeladen hast. Und dann läufst du da raus und denkst du, ach, das ist ja crazy, aber mein Kopf hat sich noch nicht dran gewöhnt, dass das für den anderen ja wirklich krasser Mehrwert ist zum Teil. So, und dann hast du manchmal so eine Diskrepanz zwischen, geil, wir haben da jetzt echt Cashflow generiert, so, den steckst du ja dann irgendwie in andere Sachen, der Podcast ist ja meistens Lossmaking, weil ich jetzt gar nicht so hart Werbevertrieb mache. Und drüber hinaus ist dann so, dann steckst du es in so andere Teile der Firma und merkst, oh, ganz schnell ist die Kohle wieder weg. Aber du merkst, ui, Und dann denkst du gar nicht so, dann fühlst du dich schon fast schlecht, wenn du denkst, oh, ich könnte den Preis ja noch höher ziehen, weil du ja denkst, oh, ist ja,
ja gar nichts. Aber wie gesagt, du musst ja dann auch, das ist ja dann so value-orientiert. Jetzt nehmen wir mal an, ich sage jetzt mal irgendwas, ne? Wir haben ja eben mal über Delivery Hero, egal, du würdest mir den CTO von Delivery Hero zu einem Abendessen besorgen. Mhm. Ne? Was müsste ich denn dafür ausgeben, wenn ich den nicht kenne, um das selber zu schaffen, ein Meeting mit dem zu bekommen? Da müssen meine SDRs 100 Telefonate führen. Ich muss, weißt du, was ich meine? Also die Kosten dafür, die übersteigen die 1.000 Euro wahrscheinlich ziemlich schnell. Ne? So. Und dann habe ich noch das Problem, dass ich die einzeln, wenn ich jetzt noch 10 Mann an einem Tisch hätte und ich kann mit 3 Mann einmal nach Berlin fliegen und 10 Mann abfrühstücken, ist ja noch viel effizienter, als wenn ich 10 Einzeltermine mache. Also das heißt, das ist schon ein riesen Mehrwert, ne? wenn man das hinbekommt. Ne?
Ja. Ich schicke dir die Präsentation danach nochmal per WhatsApp.
Nein, aber das glaube ich, dass man eben sehen muss, was man für einen Mehrwert schafft. Ne? Ja. Und dann kann man dafür auch Geld bekommen. Und wenn man das dann hinbekommt, das ist natürlich auch ein Produkt, wo ich sagen würde, das kannst du jetzt ja nicht in Masse
machen, weil wenn du jetzt
den Kontakt zu, ich sage jetzt mal, einem CTO von Delivery Hero hast, der hat jetzt auch keine Lust, jede Woche ein Abendessen mit dir zu machen,
sondern überlegen. Sagt,
komm, ich mache das zweimal im Jahr oder was weiß ich. Und das ist dann für ihn mehr wert, weil er was lernt und aber das heißt, du kannst das ja auch nicht tausendfach verkaufen.
Nein, da muss man schon aufpassen und kann es auch gar nicht übertreiben, aber es ist trotzdem was, wo man sagen kann, man kann eine gewisse Kostenbasis mit decken und die Leute untereinander, also die ganzen so großen Gründer und Geschäftsführer oder C-Level und Leadership-Teams, die haben ja auch Spaß daran, die kommen ja nicht so häufig aus ihrer Bubble raus und wenn dann halt meistens von den McKinseys und wie auch immer dieser Welt, die dann halt alle nur direkt irgendwas wo von vornherein klar ist, worum es geht und gar nicht, dass wir verstecken, dass wir einen Partner haben, darum geht's nicht, aber es ist halt klar, dass kein Pitching, kein Dings-Event sein kann und auch nicht diese hör dir jetzt einen ganzen Tag lang irgendwas an Geschichten. Und das funktioniert gerade ganz gut, weil ich halt häufig auch auf den Gründer zugehen kann, sagen, hey du, für dich ist das Dinner vielleicht nicht, sondern eher für deinen Technical Part. Kannst ja mal überlegen, ob das eher für Technical C-Level oder für ein Level drunter relevant ist, wenn du magst, so hier Einladung. Und da passiert halt schon viel, weil die wollen ja auch, dass die Leute sich mit anderen austauschen. Klar gibt's mal Crunch Times, so dann einen CFO im Jahresabschluss zu erwischen, ist eher schwierig. Aber wenn du das verstehst, dann kannst du da echt viel machen. Und da können wir natürlich auch noch besser werden, was zu machen. Ne? Also wir hatten auch Events, wo wir dann vielleicht 3 Leute zu wenig da hatten. Und im Vorfeld, wenn man sich in der Theorie anguckt, denkt man, ach scheiße, jetzt haben die 3 zu wenig geliefert, Dann war man dort und merkt, warte, das waren da trotzdem alles Top-Leute. So, ich hätte die selber gar nicht an einen Tisch bekommen, dann waren die Kunden trotzdem nicht unhappy. Bin ich unhappy, weil ich nicht ganz genau geliefert habe, was ich gesagt habe? Ja, weil die No-Show höher war als auch geplant. Und trotzdem merkst du, eigentlich haben wir da ein Produkt, was wir natürlich verbessern müssen, weil du kannst nie stehen bleiben. Aber wir haben ein Produkt, was einen großen Painpoint löst, was manchmal gar nicht so einfach ist.
Ja stimmt.
Ja, naja, spannend.
Also stell ein.
Mirko, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Beratung hinten raus. Ich verlinke natürlich Dash Zero, dein LinkedIn. Gibt bestimmt einige, die es jetzt gehört haben, weil sie sich überlegen, will ich für den Laden arbeiten? Weil es ist ja auch so, dass man dann versucht zu verstehen, wer steckt da eigentlich hinter. Dementsprechend schaut euch das nochmal an. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin sicher, wir machen nochmal ein Update. Weil bei euch passiert so viel, dass wir eigentlich in 3 bis 6 Monaten schon sprechen müssen. Aber vielleicht wird es auch in einem Jahr. Wir gucken mal. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Ja, Dito. Viel Spaß. In meinen Augen ist das eine Vorzeigegeschichte, weil was Dash Zero und Mirko und das ganze Team hier abliefern, ist unfassbar vom Pensum natürlich, also auch 4 auf 70 Sales-Mitarbeiter in so kurzer Zeit, obwohl eigentlich gar nicht geplant war, die auszuweiten, diese mentale Flexibilität, aber es ist genau das, was du als Gründer heute brauchst, um erfolgreich werden zu können. Das heißt, es ist nicht ein Paradebeispiel, sondern es ist eigentlich die Baseline. Wenn du es nicht schaffst, Entscheidungen anhand von Möglichkeiten, Chancen zu treffen und komplett umzuswitchen und Vollgas zu geben, wenn du siehst, da funktioniert was, dann kann das nicht funktionieren. Deswegen, wenn dir die Episode gefallen hat und du sagst, hey, da war was dabei, dann teile sie mit jemandem, der davon profitieren würde und abonniere unseren Kanal, weil davon wird in Zukunft weiterhin mehr kommen. Wie seit fast 10 Jahren, aber davon wird mehr kommen. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Uns macht es immer Spaß, wenn du eine Idee hast, wen wir noch einladen sollen oder Fragen hast, die wir beantworten können in anderen Formaten oder auch, die wir Gründern mal stellen sollen, schreib es in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail an fabian@unicornbakery.de oder per LinkedIn, Fabian Tausch, und dann schauen wir, dass wir weiterhin möglichst spezifisch relevante Inhalte für dich als Gründer und Gründerin produzieren. Vielen Dank fürs Zuhören bei Unicorn Bakery.